Mich würde interessieren, ob ihr eure Kunst als politisch seht und wenn ja, wie Filme heutzutage dazu beitragen können, dem Aufstieg des Faschismus in Europa und Amerika entgegenzuwirken. Nun, ich denke, wir leben momentan in einer seltsam algorithmischen und gespaltenen Welt. Und als Künstler bin ich immer daran interessiert, unpolitische Dinge zu tun, denn wir alle wollen als Menschen auf irgendeine Weise miteinander in Verbindung treten. Deshalb erleben wir Dinge gemeinsam. Und wenn man in einen Film geht, in dem einem die Menschen am Herzen liegen, dann spürt man den Kern des Geschehens. Man sieht diesen Film über junge Erwachsene, die unter dem Schutz einer Welt aufwachsen, in der manche von ihnen nicht aufwachsen werden. Und ich finde das so berührend und gleichzeitig irgendwie aufregend, rebellisch und leidenschaftlich. Und es macht Spaß, das mitzuerleben, ohne es durch eine zeitgenössische Brille betrachten zu müssen, nicht wahr? Es ist so aktuell und doch zeitlos.
A contemporary lens, right? It is so current and yet timeless.
Der Schauspieler im Film Sunny Dancer, Neil Patrick Harris, während einer Berlinale Pressekonferenz auf die Frage vom Journalisten Thilo Jung von Jung und Naiv. Provoziert wurde die Frage natürlich von Wim Wenders, dem Berlinale Jurypräsident. Der nannte das Kino nämlich ein Gegengewicht zur Politik und wollte sich als Berlinale Jurypräsident nicht zum Gazakrieg äußern. Er sagte, wir müssen uns aus der Politik heraushalten. Die indische Autorin Arundhati Roy sagte ihre Reise zur Berlinale daraufhin ab. Nicht auf den ersten Blick erkennbar ist die Frage, inwieweit sich KI in der Kinoindustrie durchsetzen wird. Aber natürlich ist das eine politische Frage. Zum einen, weil natürlich dadurch Arbeitsplätze wegfallen oder Menschen ersetzt werden. Und auch die Frage nach den Streamingdiensten, inwieweit sie Steuern zahlen sollten, gehört in diese Kategorie. Dem nachgegangen ist Vera Linz auf der Berlinale für uns in der Medienhölle. Und damit herzliche Grüße aus der Medienhölle in der Episode 14. Februar 2026 mit der Laufnummer 6. Und an dieser Stelle vielen Dank für zwei Medienhölle-Nutzer, die etwas in unseren Medienhöllen-Tresor gelegt haben. Wie das geht, dafür gibt es Anhaltspunkte in den Shownotes. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle dafür. Lassen Sie aber auch gern ein Abo da, um diesen Kanal zu pushen, um den Algorithmus zu signalisieren, ja, dass das, was wir hier anbieten, vielleicht auch von Interesse ist. So, dann, was hören wir denn heute in der Ausgabe? Also wie gesagt, Berlinale. Dann Teil 3 im Kamingespräch mit Kajan Özgenz, ehemaliger Business Insider-Chef. Und darum geht es heute genau in diesem Teil 3, seine Zeit bei Springer einschließlich zu seinem Scoop, nämlich 2022, als er den RBB unter Druck setzte. Dann stellen wir Ihnen eine Studie vor, Dialogfunktion von Public Service Media, Impulse einer Zukunftswerkstatt für die Medienpolitik. Und wir spionierten bei einem erfolgreichen Podcast. Vielleicht kennen Sie ihn ja, Haken dran. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich bin im Gespräch mit Stefanie Eisenschenk und Gerrit Hermanns, beide DrehbuchautorInnen und vom Deutschen Drehbuchverband. Vielleicht können Sie sich beide zunächst einmal vorstellen.
Ich bin die Stefanie Eisenschenk, bin seit zwei Jahren jetzt im Vorstand, seit einem Jahr im ersten Vorstand und leite die AG KI und Urheberrecht.
Ja, ich bin Gerrit Hermanns, bin auch im Vorstand des Drehbuchverbandes, bin da auch so der kinopolitische Sprecher und mache das auch seit, glaube ich, drei Jahren jetzt.
Wir wollen sprechen über KI und Drehbuchschreiben, über die Investitionsverpflichtung und, wenn wir es zeitlich noch schaffen, noch ein wenig über die Sichtbarkeit. Denn das ist ja auch ein großes Thema für DrehbuchautorInnen, sichtbarer zu werden als bisher. Aber lassen Sie uns über den Einfluss von KI zunächst sprechen auf die Arbeit von DrehbuchautorInnen. Im Moment machen ja die Synchronsprecher viel reden von sich über ihren Kampf mit Netflix, die quasi die Stimmen für die KI-Auswertung einfach verwenden wollen. Wenn wir mal sehen, inwieweit Ihre Branche bedroht ist von künstlicher Intelligenz, denn es ist ja ein ambivalentes Instrument. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie weit wird denn KI schon eingesetzt, um ein Drehbuch zu erstellen?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Wir haben in diesem Jahr ein Jahr lang KI-Lectures gemacht, um uns anzuschauen erstmal, um überhaupt zu verstehen, was können Textmodelle und LLMs überhaupt. Das Grundproblem ist da eigentlich, sie verstehen ja nicht, was sie da produzieren. Und das ist natürlich für einen guten Text schlecht. Ich denke mal, es gibt sehr viele, die es zur Inspiration nehmen und selber schreiben. Das ist auch sehr wichtig aus unserer Sicht, weil die Anteile sollten schon aus der schöpferischen Kraft des Menschlichen kommen. Und das ist uns als Verband auch sehr wichtig. Was Recherche betrifft, Transkribieren und Übersetzen, da ist es tatsächlich eher Standard. Und wenn man auch sieht, dass es in vielen Textprogrammen schon die Autovervollständigung gibt oder Autokorrektur, das ist ja auch schon künstliche Intelligenz. Und das ist die Abgrenzung da gesehen, aber die künstlerische Schöpfung steht ja im Vordergrund, bei uns auf jeden Fall. Und wir halten das auch an, dass es so sein soll und dass der Urheber und die Urheberin die letztmögliche Entscheidung immer trifft. Und höchstens, ich sage immer Preparation, also alles im Vorfeld, aber Schreiben in dem Prozess, da ist ja jeder sehr unterschiedlich, das sollte man tatsächlich selbst machen. Das ist natürlich aber immer dem Autoren überlassen und der Autorin.
Gibt es denn schon positive Erfahrungen, also dass KollegInnen davon berichten, wie sie mit KI arbeiten und Drehbücher vielleicht nicht komplett, aber zum Teil mit der Unterstützung erstellen?
Kann sein, dass es in der Vorbereitungsphase, das sieht man und merkt man, wenn man es liest, weil man muss sehen, das ist ja eine Berechnung, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung nach Worttabellen und die Texte werden sehr glatt und sehr generisch. Und das will man ja eigentlich nicht. Man will ja die originäre, authentische Sprache und auch die verschiedenen Stimmen hören der Figuren und es wird dann schwierig.
Es gibt eine Studie von der Pennsylvania State University, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, vom Sommer 2024, also schon fast 2 Jahre alt. Und da war das Ergebnis, dass wenn KI ein Drehbuch schreibt, dass da was relativ Langweiliges bei rauskommt, weil zum Beispiel eben Sex und Gewalt umschifft werden oder auch wenn Menschen behindert sind oder krank sind oder anderweitige Probleme haben, dass das auch gemieden wird, weil man dann eben Angst hat, das hätte irgendwas mit Gewalt zu tun. Also kurz, das Ergebnis war oft langweilig. Hat sich das vielleicht schon verändert innerhalb dieser 2 Jahren, weil die KI schreitet ja rasant voran?
Ich glaube, man muss unterscheiden, wie man darüber spricht. Die KI gibt es in dem Sinne ja nicht. Das sind immer unterschiedliche Tools, sind unterschiedliche Modelle. Deswegen kann man gar nicht davon sprechen, dass die KI irgendwas macht. Die LLMs sind natürlich vielleicht in einer gewissen Art und Weise haben sich verändert, aber die Datennutzung, also oder die generierten Daten, die hinten dran hängen, da wir die nicht kennen, ist die Qualität jetzt nicht unbedingt besser geworden. Und ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, dass das dadurch besser wurde, sondern es wird doch was anderes besser. Muss man jetzt leider so sagen, weil die KI versteht nicht, was sie da schreibt. Sie lernt auch nur ganz klassische Muster und kann ihr Weltbild, weil sie hat ja keins, nicht anpassen. Und das, was den Menschen eigentlich ausmacht. Und das ist nicht optimal. Und diese kleinen, wenn man die KI sieht, die will immer Probleme lösen. Mhm. Wir brauchen beim Drehbuch aber einen langen Spannungsbogen und auch ganz bestimmte Story-Elemente, die sich teilweise wiederholen, wie sich die Szenen zusammenbauen. Allein diesen Bogen schafft KI gar nicht und versteht das eigentlich nicht. Und das ist ja auch eine dramaturgische Arbeit, die man besser nicht der KI überlassen sollte, sondern jede Geschichte will ja selbst erzählt werden und jede Geschichte hat auch eine eigene Dramaturgie. Und wenn man das nur der KI überlässt, müsste man sich festlegen, wie man das machen möchte vorher.
Sie haben vorhin so heftig genickt. Haben Sie auch Erfahrungen schon gemacht?
Ja, also ich selber nutze KI tatsächlich nur zu Recherche und wenn ich schneller zu Wissen kommen will. Was ich aber glaube, beobachten zu können, ist, dass die KI orientiert sich auf den Durchschnitt. Ne? Also es ist letztlich ja ein Wahrscheinlichkeitsmodell der Aneinanderreihung von Wörtern und deswegen bleibt es immer ein bisschen durchschnittlich. Und was wir natürlich in Geschichten immer suchen, ist immer eine originelle Erfahrung, sowohl für die Hauptfiguren wie auch für den Zuschauer. Und das ist genau das, was KI Gott sei Dank noch, soweit wir das wissen, sehr schwer fällt.
Aber das klingt so, dass ja eigentlich die DrehbuchautorInnen nicht bedroht sind durch künstliche Intelligenz, weil die ja offenbar also so bestimmte kreative Elemente gar nicht abbilden kann. Dennoch oder gleichzeitig haben sie einen Praxisleitfaden erstellt zum Umgang mit KI. Und darin geht es um faire Regelungen für die Drehbuchautoren. Einmal geht es um den Output sozusagen, also um die Fragestellung, welche Zusicherungen dürfen AutorInnen in Bezug auf den eigenen Einsatz von KI bei der Schöpfung ihrer Werke abverlangt werden. Was fordern Sie da?
Also da plädieren wir dafür, dass man das mit den Produktionsfirmen und Sendern abspricht. In dem Sinne sehe ich da Recherche und Inspiration und das könnte man verwenden. Es gibt, wenn man Dramaturgisches einsetzt, müsste man das allerdings absprechen. Was für uns wirklich schwieriger ist, ist, dass wir die Kontrolle über unsere Texte und über unsere auch Vorstufen der Drehbücher verlieren. Und je nachdem, wie die Sender und Produktionsfirmen und auch die Gewerke unsere Werke verwenden, können die ganz schnell in den Rachen der großen KI-Systeme verschwinden und sind dann Trainingsdaten. Und wir wollen das aber nicht. Also das möchten wir nicht. Mhm. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man quasi mit KI-Texte erstellt, dass die auf irgendwie einen Schutz bekommen. Weil das auf einem gestohlenen Datensatz von anderen Autoren aufbaut. Und das muss man erstmal klären. Das heißt, die Trainingsdaten müssen transparent sein. Ob das jetzt die KI-Provider sind oder auch Produktionsfirmen oder Sender oder Studios, die interne lokale KIs aufbauen, auch da muss man darauf drängen. Die Trainingsdatensätze, da brauchen wir Transparenz. Und wir wollen Transparenz haben, wie unsere Werke verwendet werden. Und wenn sie verwendet werden, also erstmal möchte ich aktiv gefragt werden, und wenn sie verwendet werden, dann wollen wir dafür auch eine Vergütung, weil es könnte immer da sein, dass eine große Produktionsfirma oder Sender die sämtlichen Drehbuchwerke bei sich speichert und immer wieder daraus neue Texte generiert. Wenn das so ist, dann möchten wir daran beteiligt werden und vor allen Dingen auch gefragt werden.
Mhm. Man weiß ja von Schriftstellern zum Beispiel, dass deren Werke schon genutzt worden sind und die KI damit gefüttert worden ist. Ich habe mal ein Interview mit Nina George gemacht, so eine Bestseller-Autorin, die da auch sehr aktiv ist. Konnten Sie das bisher abwenden oder haben Sie auch schon Erfahrung gemacht, dass wirklich Drehbücher eben in die KI gepackt worden sind, also die damit gefüttert worden ist?
Ich glaube, man muss sich da nichts vormachen. Es wird einfach getan. Also unabhängig davon, dass wir den Eindruck haben, dass die rechte Lage da noch ziemlich unklar ist, ob es getan werden dürfte, ist es so, dass auch gestern noch auf einem Panel zu Gast war, wo vier Sendervertreter unisono gesagt haben, dass sie KI über die gesamte Wertschöpfungskette einsetzen, also von der Stoffentwicklung bis zur Marktanalyse. Und das wird man nicht mehr ändern. Dem muss man wahrscheinlich ins Gesicht sehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass da die Rechtslage geklärt ist. Und für mich ist jedes Einfüttern meines Werks in die KI nach wie vor höchst fragwürdig, weil ich nicht weiß, was damit geschieht, solange keine hundertprozentige Transparenz da ist.
Gibt es Forderungen an die Politik zum Beispiel, dass sie da besser unterstützt werden oder ja, dass Gesetze, Regelungen geschaffen werden, die da eben sie stärker in den Schutz nehmen?
Ja, wir arbeiten da im Schulterschluss mit der Initiative Urheberrecht, was die europäische Politik angeht. Wo wir selbst als Verband aktiv werden, ist, dass wir in unserem Binnenverhältnis mit Sendern und mit Produktionsfirmen können wir eigentlich klärende Leitfäden erstellen. So ähnlich, wie wir das für unseren Praxisleitfaden gemacht haben, erstmal als Basis. Aber wenn wir jetzt mit den Sendern und Produktionsfirmen in Verhandlungen gehen für einen bestimmten Leitfaden, dass klar ist, es wird Transparenz hergestellt, es wird dokumentiert, wann was eingespeist wird, die Datenisolierung ist gesichert, das heißt, es ist nicht automatisch ein Training, es ist nicht automatisch eine Quelle in irgendeinem REC-System, wo es abgespeichert ist, sondern es wird nur verwendet, um das Werk umzusetzen und wird dann gelöscht und man kriegt eine Löschbestätigung, so wie eine erweiterte Datenverarbeitung im digitalen Datenprozess. Da gibt es ja auch einen Datenschutz und unser Werk ist ja eigentlich unser Geschäftsgeheimnis. Und wir wollen das ja nicht einfach so verstreuen. Und deswegen ist es uns da ganz wichtig, dass wir in diesen Binnenverhältnissen eigentlich Klarheit schaffen und auch verbindliche Regeln für Transparenz. Und die Sender und Studios müssten uns eigentlich sagen, was für KI-Systeme oder was für Schutzmaßnahmen der Datenisolierung für unsere Werke sind vorhanden. Es gibt da so bestimmte KI-Layer, die dann auch schon das Rechtemanagement übernehmen. Die könnten quasi geprüft programmiert werden und dann eingesetzt werden. Dann ist ganz klar ein Timestamp drauf. Es ist eingegangen, es wurde für da und da verwendet und jetzt ist es wieder gelöscht. Oder es wird als Trainingsdaten verwendet, beziehungsweise für 2 Jahre als Basiswerk, wo wir weiter damit arbeiten, aber da wollen wir dafür vergütet werden, wenn das der Fall ist. Und auch zwar alles, was da darüber hinausgeht und wie damit weitergearbeitet wird und welche Wertschöpfung damit erreicht wird, da möchten wir quasi beteiligt werden. Und dafür müssen wir eben jetzt diese Grundlage schaffen mit den Sendern und mit den Produktionsfirmen. Dann sind unsere Verträge in diesen beiden Binnenverhältnissen eigentlich auf sicheren Füßen, aber bin gespannt, wie es wird nicht einfach werden.
Sagen wir mal so. Das wollte ich fragen, wie offen sind denn die Sender und die Firmen also für ihre Vorschläge oder ihre Forderungen?
Also bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, da sind wir noch dabei, dass wir da, wir wollen eigentlich ein Bekenntnis haben, dass es eine neue Nutzungsart ist und nicht als unbekannte Nutzungsart quasi mit in den AGBs verwurstet wird. Genau, das ist das eine.
Ich wollte sagen, natürlich ist das Interesse unserer Vertragspartner da, eine möglichst große Flexibilität zu haben. Und das ist nicht unser Interesse. Das wird man noch aushandeln müssen. Und gut ist, dass natürlich auf der Gegenseite auch ein Interesse daran ist, eine Rechtssicherheit zu haben. Wenn sie nicht wissen, ob sie wirklich das Urheberrecht an diesem Drehbuch haben, was unter Zuhilfenahme von KI entstanden ist, können sie damit auch kein Geld verdienen. Mhm. Und das ist kommt uns zugute und wird aber, vermute ich, noch eine Weile dauern, bis man das vertraglich im Griff hat.
Es gäbe ja sozusagen ein Negativszenario. Der Beruf des Drehbuchautors ist bedroht und der Drehbuchautorin und es entstehen parallel total durchschnittliche Drehbücher, weil eben da keine Kreativität drin ist. Wie groß sehen Sie die Gefahr? Ist das wirklich eine Angst, die da existiert? Oder sagen Sie, das will ja am Ende auch niemand, ne? Durchschnittliche Drehbücher.
Also ich glaube, als diese LLM-Modelle das erste Mal die Runde gemacht haben, haben sicher alle gedacht, oh, AutorInnen sind die Ersten, die Schwierigkeiten kriegen. Inzwischen bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich habe den Eindruck, dass der Fokus der Branche viel mehr auf die eigentliche Herstellung des Films geht, weil da viel größere Summen gespart werden können. Mhm. Und insofern frage ich mich manchmal, ob nicht, wenn letztlich jeder Darsteller, jede Darstellerin schon digitalisiert ist und jeder visuelle Hintergrund digital erstellt wird und vielleicht auch der letzte Regisseur oder Regisseurin entlassen sind, ob nicht immer noch Leute wie wir darüber reden, was denn die Geschichten sind, die die Menschen interessieren. Ich bin da inzwischen gar nicht mehr so pessimistisch. Ich habe den Begriff gelernt, es wird viel good enough Content im Internet geben, also der gut genug ist, komplett digital entstanden und der Content, der sich davon abhebt, wird wahrscheinlich der sein, den wir schreiben.
Und dafür wird es bestimmt auch ZuschauerInnen geben, da bin ich mir sicher. Kommen wir mal zu einem vielleicht positiven, jetzt schon positiven Thema. So klingt es jedenfalls, Stichwort Investitionsverpflichtungen. Wenn man ernst nimmt, was vermeldet wird in diesen Tagen, scheinen goldene Zeiten für den deutschen Film anzubrechen. Kulturstaatsminister Weimar hat anlässlich der Berlinale Pläne für eine deutlich stärkere Filmförderung bekräftigt. Zum einen geht es um die Investitionsverpflichtung, aber er sagt, man möchte eigentlich noch viel mehr Geld in den Markt geben. Eine verlässliche Filmförderung von 250 Millionen Euro, die sind wohl mit dieser Investitionsverpflichtung verbunden, aber 310 Millionen Euro, habe ich gesehen, sollen noch mal extra zusammenkommen, also viel Geld. So, was halten Sie davon, von der Investitionsverpflichtung?
Also wir sind erstmal sehr dankbar, dass dieser gordische Knoten, der uns jetzt jahrelang beschäftigt hat, zerschlagen wurde und man wieder in die Zukunft gucken kann und anfangen kann, innerhalb eines bestehenden Systems zu schauen, wie kann man das bestmöglich gestalten. Es ging jetzt einfach zuletzt ziemlich festgefahren zwischen zwei Häusern der Bundesregierung hin und her, die sich gegenseitig blockiert haben und jetzt einen Durchbruch geschafft haben. Der liegt noch nicht in Textform auf dem Tisch, aber ja, die Ankündigung ist da. Die Investitionsverpflichtung wird kommen und damit hat das Finanzministerium die 250 Millionen Filmbooster, nennen sie es, freigegeben, was tatsächlich eine Verdopplung der Fördermittel an der Stelle von GMPF und DFFF, zwei Förderinstrumenten, bedeutet.
Das heißt, die Unternehmen, also die Produktionsfirmen und auch die Sender, habe ich gelesen, sind aber dann auch verpflichtet, eine bestimmte Prozentzahl an Geldern zu investieren, so viel, soweit sie es schon wissen. Also sie haben gesagt, es liegt noch nicht richtig vor.
Ja, das ist ein Modell, das ist in Frankreich bereits etabliert und in vielen anderen Ländern auch. Und als das die Ampelregierung vorgeschlagen hat, war noch die Rede von 30 oder zumindest 20% des Umsatzes der Streamer. Wir sind aktuell bei einer Mindestquote von 8% gelandet. Das ist schon natürlich erheblich weniger, als sich alle erträumt und erhofft haben und wird wahrscheinlich nicht sehr viel mehr sein, als was sowieso und ohnehin investiert worden wäre. Es gibt aber auch gute Dinge darin, weil es ist verpflichtend, man kann sich nicht zurückziehen und es gibt bestimmte Quotenvorgaben darin, die sonst nicht da gewesen wären. Wenn man 8% ausgibt, hat man die Verpflichtung, 60% davon in europäischen Content zu stecken, 70% muss an unabhängige Produzenten vergeben werden, 80% muss original deutschsprachig sein und wenn man die Gelder für Kinofilme ausgibt, dann bedeutet das einen Boosterfaktor von 1,5. Also es wird attraktiv gemacht, wieder in Kinofilme zu investieren, was auch eine gute Idee ist. Und das sind Quoten, die man eben vorher nicht gehabt hätte und über die wir uns freuen. Jetzt kommt der kleine Wermutstropfen. Ab 12% Investitionsvolumen muss man sich an diese Quoten wieder nicht mehr halten und auch nicht dann auch nicht mehr an fürchte ich an die den Rechte-Rückbehalt, über den wir uns auch alle sehr freuen, dass nämlich die Rechte an den Produkten auch nach dem Finanzierungsanteil bei den Filmemachern bleiben. Zunächst sind das die Produzenten, aber es geht natürlich darum, auch die Kreativen an ihren Werken zu beteiligen.
Werden Sie als DrehbuchautorInnen davon richtig doll profitieren können? Weil, also was ich jetzt gelesen habe von Herrn Weimer, er spricht von Arbeitsplatzabbau und dass Filmstandorte mehr oder weniger stillliegen, Babelsberg, Bavaria, weil eben nicht genug produziert wird. Wird sich das jetzt ändern und werden Sie davon profitieren?
Wir hoffen alle sehr. Also, dass die Situation in den letzten Jahren wirklich nicht gut war, hat auch uns betroffen. Das hat nicht nur technische Betriebe betroffen, die keine großen ausländischen Produktionen bekommen haben, sondern auch wirklich uns, weil die Filmfinanzierung im Kinobereich sehr ungünstig inzwischen gestaltet war im internationalen Vergleich hier. Das wird uns zugutekommen. Es wird einfacher werden, Kinofilme zu finanzieren. Und auch natürlich eine Quote, die festhält, dass Geld prozentual hier ausgegeben werden muss, deutschsprachig sein muss, kommt uns zugute.
Als Zuschauerin habe ich das Gefühl, dass wahnsinnig viel auf den Markt kommt. Also über die Streamingdienste, auch im Kino und durchaus auch viel deutsche Produktion. Ist jetzt erstmal nur so eine gefühlte Wahrnehmung. Ist das gar nicht so? Also ist es doch deutlich weniger, als man eigentlich gern hätte?
Es gab einen deutlichen Rückgang. Ja. Also ich verstehe das Gefühl, dass man hat, es ist immer noch so wahnsinnig viel und man hat Orientierungsschwierigkeiten. Aber es gibt einen Rückgang und es gibt auch einen Rückgang in der Qualität der Produkte, weil weniger investiert wurde in die einzelnen Stücke. Und das ist messbar und ist dann natürlich auch schnell eine Abwärtsspirale. Wenn die Leute merken, sie finden nicht mehr so attraktives Angebot wie vielleicht noch vor 5 Jahren, dann gehen sie auch woanders hin.
Denn das wäre meine Frage, nämlich, also gelegentlich gehe ich ja auch ins Kino und sehe dann einen deutschen Film und finde ihn mal so. Geht es nur um Geld oder geht es auch um Strukturen? Weil ich, also zum Beispiel sehr gute Drehbücher oder auch sehr gute Schauspieler oder anderes, das ist ja nicht nur eine Geldfrage, oder?
Nein, wir haben natürlich als Drehbuchverband uns sehr dafür eingesetzt, auch die Drehbuchförderung, wo die meisten Kinofilme entwickelt werden, zu modernisieren. Da sind auch erste Schritte unternommen worden. Das ist noch wir hatten ja dieses Säulenbild der Filmförderung und das war noch in der ersten Säule. Da sind erste wichtige Entscheidungen getroffen worden. Zum einen sind wir beteiligt worden als Kreative an den Referenzmitteln, die früher einzig den Produzenten zur Verfügung standen. Das gibt uns die Möglichkeit, wenn wir einen erfolgreichen Film haben, sofort ohne irgendeinen in den Diskurs mit einzubeziehen, mit einem neuen Stoff anzufangen und dort etwas Innovativeres auszuprobieren, was wir sonst vielleicht gar nicht machen könnten. Das ist ein wichtiger Impuls und es ist auch die Ausstattung der Drehbuchförderung insgesamt in der kulturellen Filmförderung des Bundes deutlich erhöht worden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss noch besser ausgestaltet werden im Detail, aber das kann man dann auch eben erst machen, wenn es da ist.
Und was auch besser werden muss, und jetzt komme ich zu unserem dritten Thema, ist die Wahrnehmung der DrehbuchautorInnen. Das ist zumindest ein Thema von Ihnen, dass Sie dafür kämpfen oder der Verband dafür kämpft, dass Sie besser wahrgenommen werden. Wo ist das Problem?
Also heute ist mir am ehesten danach, da mal eine positive Nachricht zu verkünden, weil wir das nämlich festgestellt haben, dass vielen Dank an Trisha Tuttle, erstmalig bei der Berlinale gleichwertig mit Regie genannt werden. Das ist ein Konfliktfeld für uns gewesen, viele, viele Jahre. Und wir hatten letztes Jahr zur Berlinale Zeit ein vertrauensvolles Gespräch mit Trisha Tuttle und sie hat uns versprochen, dass sich das ändern wird und hat das auch umgesetzt. Also es gibt auch Fortschritte. Wir haben das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren die Wertschätzung unseres Berufs deutlich verbessert hat. Es geht so weit, dass Regiekollegen sagen, ihr habt ja goldene Zeiten, wir möchten gerne, dass wir uns jetzt bei euch unterhaken können. Ich weiß nicht, ob es so weit ist.
Aber gibt es dennoch Forderungen, weil ich weiß, das ist ein richtiges Thema bei den DrehbuchautorInnen, die Sichtbarkeit herzustellen. Gibt es da noch weitere Forderungen?
Es gibt immer noch Initiativen bei anderen Festivals, dass wir da auch als Drehbuchautoren genannt werden und überhaupt eingeladen werden. Und ich finde es ganz toll, dass Sie das fragen, dass nämlich auch die Medien und die Berichterstattung nicht nur die Regie und die Schauspieler sieht, sondern eben auch die Drehbuchautorinnen, wer hat es geschrieben.
Ja, das betrifft nicht nur die Nennungen auf Festivals, das ist wirklich eine Frage der generellen Wahrnehmung, wie darüber geschrieben wird, dass wenn in Filmkritiken immer geschrieben wird, dass der Regisseur irgendwen irgendwas sagen lässt, wird eben immer übersprungen, dass es vorher geschrieben wurde. Manchmal wird natürlich auch das gleich dem Darsteller angedichtet, dass der den Satz sich ausgedacht hat.
Gibt es ja auch, ne? Oder? Gibt es auch Spielraum? Oder?
Es gibt Schauspieler, die sich Texte ausdenken, natürlich. Klar. Aber es ist sozusagen in der Wahrnehmung auch geprägt durch gewisse deutsche Traditionen von Autorenfilmern, die dann auch tatsächlich oft ihre Bücher selbst geschrieben haben. Etwas, was wir uns nach wie vor erstreiten müssen, dass bemerkt wird, dass eigentlich alle großen erfolgreichen Filme, nicht alle, aber die meisten großen erfolgreichen Filme nicht von der Regie geschrieben werden. Also es gibt Ausnahmen, aber wir sind in den Kinocharts immer recht gut vertreten.
Ja, und der heutige Abend wird ja sozusagen auch ein Stück an Sichtbarkeit, zur Sichtbarkeit beitragen mit der Verleihung des Drehbuchpreises. Wissen Sie schon?
Wir wissen nicht, wer es
Stefanie Eisenschenk und Gerrit Hermanns, ganz herzlichen Dank.
Bitte schön, danke schön.
Bitte gerne.
Die Medienhölle.
Wo ist die rote Linie? Warum hat jemand zu welchem Zeitpunkt auch immer diese rote Linie übertreten und was waren die Hintergründe dafür? Und das wurde damals durch das Studium schon ein Stück entfacht.
Nun gab es ja den Karrieresprung zur Bild am Sonntag. Suchten die jemanden? Oder?
Ja, genau. Wir hatten damals, es war damals die Zeit, da ging es los, dass die Redaktion Investigativteams aufgestellt haben. Das gab es vorher so nicht. Spezielle Teams, ressortübergreifend. Und die Süddeutsche mit Hans Leindecker, einer wirklich tollen, beeindrucksvollen Journalistenlegende, hat das bei der Süddeutschen angefangen, zusammen mit dem Klaus Ott, unglaublich toller Rechercheur. Und dann hat die Welt das, glaube ich, auch gemacht. Und wir haben es bei Focus gemacht. Und es ging damals so los. Und ich fand das eigentlich toll, dass du so ressortübergreifend an die Geschichten rangehst. Und du musst natürlich auf vieles achten in diesem ganzen Zusammenspiel mit den anderen Ressorts. Aber das ist schon, das war schon so die Idee. Und das hat die Bild am Sonntag hat dann auch so ein Team aufgestellt und hatte mich gefragt, ob ich das führen und zusammenstellen möchte.
Und es, man muss ja mal dazu sagen, Bild und Bild am Sonntag hatten einen unterschiedlichen Ruf. Ja. Ja, das, also die Bild am Sonntag war schon eher die seriösere Zeitung und vielleicht wollte man das damals auch mit Ihnen quasi verstärken, kann das sein?
Ja, ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass es damals ja auch getrennte Redaktionen gab und es gab auch einen Wettbewerb intern. Also wir haben uns geärgert, wenn die Bild eine Geschichte hatte und genauso umgekehrt. Und jetzt ist es ja alles zusammengeführt worden, aber das war damals so ein spannender interner Konkurrenzkampf, ohne dass man jetzt den Kollegen irgendwie, also es war jetzt nicht irgendwie verbittert oder so, aber so ein gesunder Konkurrenzkampf war das und hat deswegen bin ich ja auch ein Freund eigentlich grundsätzlich von Wettbewerb, weil das belebt das Geschäft.
Was war so eine Geschichte bei der BAMS?
Naja, bei der BAMS hab ich dann viel gemacht, zum Beispiel zu diesem, so ich habe zu diesem spektakulären Familienstreit bei Aldi oder dem Verschwinden von dem Tengelmann-Millionär und Milliardär, der dann irgendwann in den Gletscherspalten irgendwo in den Schweizer Bergen dann war und diese ganzen Familienstreitigkeiten, da hatte ich sehr viel. Dann haben wir auch Auszeichnungen gekriegt für unsere Recherchen zu Dieselgate bei der Bild am Sonntag und zu verschiedensten Bereichen, so Autoindustrie, weil das sind immer so diese Machtkämpfe. Also ich habe von Autos keine Ahnung. Keine große Ahnung. Mich interessiert es auch nicht, ob ich jetzt die oder die Felge drauf habe oder so. Was mich halt immer interessiert, sind so diese Machtkämpfe in den Unternehmen. Was steckt dahinter? Wer zieht die Strippen? Wie sind da die Gefüge? Das und dahinter die Kulissen zu blicken. Und das fand ich immer total interessant. Deswegen hat mich auch Wirtschaft immer mehr interessiert als Politik, weil in der Politik liegt viel auf dem Feld schon rum. Da werden aus den internen Sitzungen an Journalisten irgendwelche SMS geschickt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Politikjournalisten da einfacher zu recherchieren haben, aber ich fand es schon immer sehr spannend in der Wirtschaft, weil das so ein Closed Shop ist, es ist abgeschotteter, da an interne Geschichten ranzukommen und so diese Geschichte, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt die kurze Pressemitteilung, die rausgegangen ist. Aber wie ist die wahre Geschichte? Das ist so ein bisschen immer der Anreiz gewesen.
Was ist denn da so ein kleines 1x1 für den jungen Nachwuchsjournalisten? Weil Sie haben ja gerade gesagt, Closed Job, das interessiert mich jetzt. Das Handwerk des Öskens, wie sind Sie da so vorgegangen? Vielleicht haben Sie einen Tipp für uns.
Naja, also ein Tipp spontan ist die Betriebsräte, Arbeitnehmervertreter.
Ah,
ist
ja.
Ist immer ein gutes, oftmals ein gutes Einfallstor. Weil in Deutschland ist es so, dass die in den meisten Konzernen auch in den Aufsichtsräten drin sitzen, in den Prüfungsausschüssen und so weiter und natürlich auch das Interesse haben, wenn es irgendwie im Unternehmen nicht gut läuft, möglicherweise da auch Informationen zu geben und also Betriebsräte, Arbeitnehmervertreter als Ansprechpartner sind natürlich sicherlich hilfreich.
Wie ist das bei Springer selbst? Haben Sie da intern auch mal recherchieren wollen und dürfen?
Nein, das hat mich auch nie interessiert. Ich finde es auch schwierig. Also ich weiß, Sie haben es ja nun wirklich sehr lange und sehr erfolgreich beim RBB gemacht. Ich fand es, und ich finde es auch gut, es ist, glaube ich, auch beim Öffentlich-Rechtlichen etwas anderes, weil das halt mit Gebührengeldern quasi finanziert wird. Dann brauche ich auch eine andere Transparenz. Ich finde es bei privaten Wirtschaftsunternehmen ist es nicht notwendig. Und ich finde, es ist halt auch sehr schwierig, weil es gab zum Beispiel, als wir dann auch die viele investigative Recherchen bei Business Insider gemacht haben, auch zum Beispiel zum RBB, gab es dann auch die Forderung, ja, recherchiert doch mal zum Fall von Julian Reichelt, dem Bild-Chefredakteur. Ich wurde auch bei Veranstaltungen, als wir mit dem Podcast live gegangen sind, dazu gefragt. Ich habe immer gesagt, erstens recherchieren zu dem Fall schon sehr, sehr viele Journalisten. Und ich finde es immer sehr schwierig, im eigenen Haus über so etwas zu recherchieren und es dann auch zu veröffentlichen. Entweder bist du nicht hart genug oder du bist zu hart. Oder also es ist, finde ich, eine schwierige Situation. Es ist auch nicht unbedingt notwendig bei einem privaten Unternehmen. Ich finde es im öffentlich-rechtlichen Bereich etwas anderes, weil es ist ein Zeichen von Transparenz.
Aber es ist ein Zeichen von Stärke, wenn ein eigenes Unternehmen selbst aufräumt, ich sag mal so CSI-mäßig, ja, so mit Befugnissen zu sagen, wir halten unser Unternehmen sauber, auch durch eine eigene Recherchegruppe. Und haben dann gegenüber der Presse, die ja manchmal nicht sehr freundlich ist, den Vorteil, dass wir sagen, wir haben es ja selber.
Ja, aber das ist dann eine Frage der Kommunikationsabteilung.
Genau.
Ich finde, dass man kann ja sagen, wenn man jetzt eine offensive Kommunikation macht, kann man sagen, wir klären diese Hintergründe auf und machen das dann öffentlich. Aber dafür brauche ich nicht eine Redaktion dafür. Das ist die Aufgabe der Kommunikation. Und ich finde, das ist schon wichtig,
das zu klären. Ja, das finde ich schon wieder schwierig, weil wir kommen sicherlich auf das Thema noch. PR hat ja eine andere Funktion, also Kommunikation nach außen hin, den eigenen Laden doch möglichst gut zu verkaufen. Ist klar, das ist die Aufgabe von PR, ein Produkt positiv herauszustellen und auch vielleicht dann umzuframen, wenn negative Dinge passieren. Aber ich meine tatsächlich eine unabhängige Journalistentruppe, die abgekoppelt ist von der Unternehmenskommunikation, abgekoppelt ist vom Aufsichtsrat und so weiter und dann natürlich erstmal in den eigenen Laden informiert und dann sagt, das sind die Fakten, so wie bei Business Insider, nicht zu werten, sondern das der eigenen Interpretation der Lesenden zu überlassen. Mhm. Das hätte Springer ganz gut getan, glaube ich, gerade in der Affäre Julian Reichelt. Aber machen wir noch erstmal einen Sprung wieder zurück. Von der BAMS dann zu Business Insider. War das einfach, weil man da irgendwie so auf so einem Rotationsstuhl saß, dass man mal rumgeschickt wurde?
Nein, es hing damit zusammen, dass es damals die Zusammenschluss der Redaktionen gab zwischen Bild am Sonntag und Bild. Und dass damals auch die heutige Bild-Chefredakteurin Marion Horn als BAMS-Chefin, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe und sehr gut zusammengearbeitet habe, dass Springer sich dafür entschieden hat, dass Julian Reichelt diesen Machtkampf, sage ich jetzt mal, gewinnt und sie den Konzern verlässt. Zum Glück ist sie ja später wieder zurückgekehrt. Aber damals war die Situation 2019 so, dass Julian Reichelt auch die BAMS als letzten Bereich in sein quasi rotes Reich reinholen wollte. Und das hatte er geschafft. Und das hatte dann dazu geführt, dass ich jetzt keine Lust hatte, unter ihm zu arbeiten, sage ich ganz offen. Und dann gab es halt Springer intern die Möglichkeit, das war auch toll, ist auch sehr schnell umgesetzt worden, dass wir mit dem Investigativteam zur Business Insider wechseln. Weil Business Insider war damals ein großes Investment von Springer. Und man hat dann auch eine Deutschland-Website gehabt, die war jetzt, sagen wir mal, von der Relevanz überschaubar. Und es ging im Endeffekt darum, dass du dieses Projekt größer machst, dass du Business Insider bekannt machst, relevant machst. Und das war natürlich eine super spannende Herausforderung. Und vor allen Dingen war es für mich nochmal so ein bisschen Neuerfindung als Journalist, weil ich komme aus dieser ganzen Printwelt und dann habe ich mich nochmal als Journalist neu erfunden, als Online-Journalist und vor allen Dingen, was mich natürlich sehr fasziniert hat, auch im Podcast-Bereich.
Also glücklicherweise gab es dann diese Messerecherche, Messe Berlin. Im Beifang, so habe ich das damals verstanden, war der RBB plötzlich eigentlich die Geschichte. War das letzten Endes oder der Anfang von der Bekanntheit von Business Insider? Gab es davor schon Geschichten oder war das wirklich die Knallergeschichte Nummer eins, Messe Berlin und dann den RBB zum Glühen zu bringen?
Also es gab schon vorher Geschichten. Wir hatten zum Beispiel ein Jahr vorher eine ganz große Recherche zu einem Abhörskandal bei VW. Aber diese RBB-Geschichte, das war natürlich der entscheidende Durchbruch. Da haben wir die Marke unglaublich bekannt gemacht. Das war die Berichterstattung war groß dazu. Das war die beste Marketingkampagne umsonst quasi, die man sich vorstellen kann. Und das
aber nicht
war
geplant, wenn ich das in richtigen Erinnerung habe. Ne? Also man hat sich jetzt nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rausgepickt.
Nein.
Wie war es denn wirklich?
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann es ja jetzt mal endlich erzählen, wie die Wahrheit ist. Weil es gab damals ja wirklich diese ganzen Verschwörungstheorien, weil Business Insider kannte man nicht und die gehörten aber zu Springer. Und da haben viele gedacht so, ah, jetzt nutzen die Business Insider so als kleines U-Boot, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sprengen. Und alles abgesprochen und von langer Hand geplant. Und dann hieß es auch immer so, ja, und die Chefredakteure, die werden ja auch immer eingeladen von Döpfner und der gibt die Vorgaben und so weiter und so fort. Also, es war so, dass der geschätzte Reporter Jan Wehmeyer, der mittlerweile wieder bei der Bild ist, dass der damals eine Recherche zur Messe hatte. Und das war
die
in der
Tat ein Jubiläum, ne? 100 Jahre oder so.
Ja, und ja. Es ging darum, dass dort der Ehemann von Patricia Schlesinger einen Beratervertrag hatte. Und dann gab es diese Verwobungen mit zwischen Messe und RBB durch den Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf. Und das war im Endeffekt so ein bisschen Zufall, dass wir darauf gekommen sind. Und dann hat sich eine unglaubliche Dynamik ergeben, weil wir dann halt gesehen haben, okay, es gibt diese Verbindung zu Wolf. Dann haben wir uns den RBB nochmal ein bisschen näher angeguckt und dann ist etwas passiert, was uns super geholfen hat und Frau Schlesinger aus dem Amt gefegt hat, nämlich ein fatales Krisenmanagement.
Obwohl ihr Mann, der gleichzeitig die Festschrift geschrieben hat für die Messe Berlin, zu üppigen Honorarpreisen, Kommunikationsberater ist, glaube ich, immer noch. Ne? Ja. Der war beim Spiegel früher.
Genau,
der hätte es wissen müssen. Ich glaube, auf seiner Unternehmensseite stand sogar drauf, was in der Krise zu tun ist, so sinngemäß. Und sie hat ihrem eigenen Mann offenbar nicht vertraut.
Ja, also es ist diese Krisenkommunikation war jedenfalls das Falscheste, was man machen kann. Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nummer. Du kannst durch eine gute Krisenkommunikation eine Krise vielleicht kleiner machen oder du kannst sie größer machen. Und sie haben sich damals dafür entschieden, die Krise größer zu machen. Und zwar in dem Sinne, indem man sich vor eine Belegschaft stellt, weil da gab es dann so diese ersten, sagen wir mal, Filzvorwürfe. Was lief da zwischen dem Mann von Patricia Schlesinger und Wolf-Dieter Wolf und wie hängt Frau Schlesinger mit drin und so weiter. Das war ja aber alles noch so ganz am Anfang. Das wissen Sie auch durch Ihre Berichterstattung. Und dann hat sie sich vor die Belegschaft gestellt und hat erstens total pampig auf irgendwelche Nachfragen reagiert und gesagt, alles pabalapapp, nichts dran an den Vorwürfen. Also, dass die Leute das auch nicht verstehen. Bis heute nicht in diesem Krisenmanagement. Es gibt ja immer wieder diese Fälle. Also, nichts an den Vorwürfen dran. Und dann aber zu sagen, ich bin enttäuscht, dass mich hier jemand verraten hat. Und wir werden diesen Maulwurf finden. Das war so ungefähr der Tenor. Und dann dachten die Leute nur so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? In welcher Veranstaltung? Ist das die Intendantin, die gerade ihr Gehalt erhöht hat und den Mitarbeitern bei den Mitarbeitern gespart hat und die sich jetzt so elfenbeinturmmäßig dahinstellt?
Ja, vor allen Dingen ist es die, die früher bei Panorama investigativen Journalismus ins Schaufenster der ARD stellte.
Großzügige Regelungen führen ja bekanntlich weniger zur demütigen Dankbarkeit der Nutznießer, sondern vielfach zum Missbrauch. Üppige Spesen- und Reisekostenregelungen, sehr gute Arbeitsbedingungen mit vielen Möglichkeiten, so ganz nebenbei noch Geld zu machen, all das reizt, immer mehr herauszuschlagen. Erst recht, wenn es niemand kontrolliert.
So, und was ist dann passiert nach diesem fatalen Auftritt von Frau Schlesinger? Das hat dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter entsetzt waren, sauer waren. Die waren eh vorher schon sauer und jetzt waren sie entsetzt und haben gedacht, das kann ja wohl nicht angehen. Und jetzt stechen wir mal ein paar Sachen durch, um es mal ganz platt auszudrücken. Und es war dann halt einfach so, dass wir aufgrund dieser Geschichte, es war jetzt nicht super einfach oder so, dass jetzt die Papiere ins Haus Springer geflogen sind, aber die Bereitschaft, interne Sachen zu erzählen, war dann größer. Das ist ja immer die Schwierigkeit bei diesen Informanten und bei den Quellen, weil die überschreiten ja auch rote Linien wenn sie Sachen rausgeben. Und da, das ist ja eine Vertrauensgeschichte. Das haben wir bei ganz vielen Geschichten, auch bei VW und so weiter, bei Dieselgate erlebt, dass die natürlich auch immer so überlegen, ah, gebe ich das jetzt raus oder nicht? Aber hier war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, auch durch die intensiven Gespräche, auch was der Jan Wehmeier da wirklich eine tolle Reporterleistung, die er da gemacht hat. Und dann ging es im Endeffekt darum, dass wir das durch diese Information immer weiter getrieben haben. Und zwar in kürzester Zeit. Und ich hätte doch, ich weiß noch, als der Jan mich das erste Mal angerufen hat, das war im Juni 22. Ich bin da auf der Spur bei der Messe, da war ich im Urlaub und so weiter. Damals hätte ich nie gedacht, dass eine Patricia Schlesinger Anfang August, also 6 Wochen später, von ihrem Amt zurücktreten muss. Weil man muss ja eine Sache auch bedenken. Auf der einen Seite stand Patricia Schlesinger, eine anerkannte Journalistin, Moderatorin mit tollem Hintergrund, tollem Leumund. Und auf der anderen Seite stand Business Insider, ein weitgehend unbekanntes Portal, das auch noch dann zu Springer gehört, was möglicherweise Kampagnen macht. Und wo das dann ja auch so war, dass man gesagt hat, ja, stimmt das alles und so weiter und so fort. So, und das war natürlich dann im Endeffekt natürlich die Geschichte, sie tritt zurück und wir hatten den Scoop des Jahres.
Und vor allen Dingen eine Standleitung in den RBB, so haben wir es damals empfunden. Also auch bei Rundfunkratssitzungen hatte man den Eindruck, da gab es eine Live-Schalte direkt in ihr Büro, stimmt das?
Es gab ja bis zu meinem Ausscheiden bei Business Insider gab es ja immer noch wieder Informationen. Es gab ja dann ja auch noch eine andere große Affäre beim RBB, nicht Frau Schlesinger, sondern diese Stefan-Gelbhaar-Affäre. Und da haben wir wirklich immer wieder Informationen bekommen. Teilweise sogar echt mit Aufnahmen aus den Sitzungen. Das habe ich auch vorher noch nie gehabt. Aber es lag halt daran, wir haben auch nach dieser Schlesinger-Geschichte haben wir auch viele Schreiben gekriegt, Dankeschreiben teilweise von Mitarbeitern vom RBB. Und das ist ja immer die entscheidende Frage in so einer Krisensituation. Wenn da jemand an der Führung ist, der vielleicht wegen eines Fehlers in die Kritik gerät, ist eine Sache. Aber wenn es da wirklich so eine Stimmung gibt, die muss jetzt weg, weil die schadet dem ganzen Sender. Und es hat dann ja auch vieles ausgelöst in dieser ganzen öffentlich-rechtlichen Welt natürlich. Und aber es ist eine Sache von Vertrauen und dass auch Quellen natürlich logischerweise nicht bekannt werden, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wir haben in der Tat über Jahre dann auch später bei den anderen Sachen auch immer wieder Informationen da bekommen.
Ist das noch aktuell, dass da in den RBB eine Standleitung existiert?
Wissen Sie das? Das weiß ich nicht, weil ich ja jetzt nicht mehr bei Springer bin.
Das ist ja jetzt ein Argument, das verstehe ich in diesem Interview. Aber würden Sie sagen, dass da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Springer immer noch mithört?
Naja, Springer hört mit, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil es sind halt einige Journalisten, die sich da weiterhin um diesen Fall kümmern. Und ich glaube, dass die weiterhin sehr gute Verbindungen haben.
Das ist ja wie eine alte Beule, die auf ihr Platz ist. Vielleicht ein komisches Bild, aber es passt doch ganz gut zu der Situation. Aber diese Art von unglücklicher Kommunikation, die Sie angesprochen haben, Patzigkeit, also alles so Dinge, wo wahrscheinlich dann ein Journalist so innerlich sagt, jetzt erst recht, jetzt habe ich Blut geleckt. Und das sind aber immer wieder die gleichen Fehler, die Sie auch oft in Interviews angesprochen haben, oder?
Ja, natürlich. Das haben wir aber bei vielen anderen Affären auch erlebt. Dass da diese Krisenkommunikation oftmals nicht funktioniert, in dem Sinne, dass man erstmal die Journalisten irgendwie bedroht mit irgendwelchen presserechtlichen Informationsschreiben, wo man sagt, so ja, ihr könnt die Geschichte gerne machen. Da haben wir echt viele Beispiele erlebt, aber dann drohen irgendwie Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe. Das kennt man auch alles, ne? So, und wenn man dann auch sehr hart gegen Geschichten vorgeht, wo man genau weiß, dass das eigentlich so stimmt, dann ist es halt auch problematisch. Das hat nichts damit zu tun, jeder kann sich presserechtlich wehren, das meine ich jetzt nicht damit. Aber es ist, auch in den letzten Jahren hat es sehr stark Einzug gehalten, dass die Medienanwälte deutlich aggressiver werden gegenüber den Redaktionen, dass es viel härter versucht, diese Geldforderungen zu spielen. Und da ist schon ein anderer Ton reingekommen, da muss man sich halt gegen wehren.
Stichwort Slap-Verfahren, das ist ja dieses Zauberwort heute, wo man Journalisten mit sehr teuren Klagen überzieht. Meine Frage an dieser Stelle ist auch wieder so eine handwerkliche Frage aus der Perspektive eines jungen Nachwuchsjournalisten, können wir ja ruhig so sagen. Eine Resilienz, diese Nervenkitzel auch auszuhalten, wie lernt man das? Haben Sie da auch noch einen Tipp? an der Hand? Oder ist es eher eine Sache, okay, ich habe ein großes Medienhaus mit einer großen Abteilung an Anwälten hinter mir, dann ist das nicht ganz so präsent bei einem selber?
Ja, das war natürlich bei Springer wirklich der Fall. Ne? Also wir hatten wirklich, wir auf der anderen Seite waren teure Anwälte, aber wir hatten auch super Medienanwälte. Und von daher war es eigentlich immer klar, die auch im Sinne des Journalisten denken. Ne? Also die gesagt haben, okay, es geht jetzt nicht darum, jetzt nur rein juristisch zu denken, sondern wie kriegen wir einen Weg hin, dass wir die Geschichte auch veröffentlichen, auch gegen Widerstand. Und da ist wirklich Springer wirklich vorbildlich. Das muss man wirklich sagen, wo man dann auch sagt, okay, und auch wenn man die erste Runde verloren hat, dann gehen wir halt in die zweite. Ne? Das können sich viele andere Verlage, auch kleinere Verlage logischerweise nicht leisten. Deswegen gehen die vielleicht schon in Runde 1 raus oder fangen gar nicht in Runde 1 an. Und das ist natürlich der Riesenvorteil bei Springer. Aber im Endeffekt ist es auch ist der Rat wirklich so, sauber recherchieren, die Standards einhalten und die Nerven bewahren. Und es sind oftmals viele Drohszenarien auf der anderen Seite und die kochen auch noch mit Wasser.
Je mehr Drohung, desto eher ist was an dem Fall dran?
Na ja, es geht schon so in die Richtung. Also wenn man so das Gefühl hat, die wollen eigentlich gar nicht mit uns sprechen, aber sie drohen dann denkt man schon so, okay, gibt vielleicht einen Grund dafür. Und dann fragt man doch nochmal, vielleicht hinterfragt man das nochmal stärker.
Nun lernt ja die Medienwelt auch aus solchen Fällen. Es gibt ganz neue Arten von PR, Krisenkommunikation. Wird es also in Zukunft wichtig sein, feinfühliger als Journalist dazu zu hören, wenn man besonders gut umgarnt wird zum Beispiel, besonders gezielt mit gewissen Informationen versorgt wird, um vielleicht da Druck rauszunehmen, dass man dann auf diese Schiene hellhörig werden müsste als Journalist?
Das ist, glaube ich, nicht. Also ich habe jetzt auch sehr viel Erfahrung gemacht. Ich bin ja jetzt, habe ja jetzt quasi die Seiten gewechselt, aber ich habe ja in den letzten Jahren auch sehr viel bei den großen Fällen mit Kommunikationsberatern zusammengearbeitet. Das wissen ja viele Leute draußen in der Welt nicht. Wenn irgendeine große Affäre, wenn es einen größeren Fall gibt, dann werden Anwälte und Berater engagiert. So, und dann ist es halt so, dass man mit denen im Gespräch ist. Und das ist auch, und da gibt's natürlich wirklich gute auf dem Markt. Und die haben halt auch das Interesse, natürlich im Sinne ihrer Kunden zu agieren. Aber es ist halt auch so, dass ich als Journalist, und das war meine Erfahrung in den vergangenen Jahren, dort mit vielen auch, die haben mir auch bei der Recherche einfach geholfen. Weil es dann einen Zugang entweder zu den Protagonisten gibt, es gibt einen Zugang vielleicht zu Dokumenten, zu internen Informationen. Also ich habe das nie so empfunden, dass so die sogenannten Spin-Doktoren oder Krisenberater oder so, dass die im Endeffekt mich instrumentalisieren oder so. Ich als Journalist, und so denke ich heute auch weiterhin, der Journalist hat die Macht, sich die Dokumente anzugucken, sich die Informationen zu überprüfen, die ihm von beiden Seiten quasi zur Verfügung gestellt werden, und hat die Entscheidungsmacht zu sagen, okay, ich veröffentliche es so oder gar nicht, wie auch immer. Das ist, ich kann so viel beraten, wie ich will, die Entscheidungsgewalt, die liegt doch weiterhin beim Journalisten.
Ich finde ja, es fehlt. Also Funk ist doch das Beispiel, dass es funktioniert. Und es funktioniert ja auch an anderen Stellen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir junge Leute gar nicht erreichen würden. Wir erreichen sie nicht genug, aber wir erreichen sie. Da können wir besser werden, da müssen wir mehr Aufmerksamkeit drauf legen, dann waren wir vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber ich finde, Funk ist doch das Beispiel, das zeigt, dass es geht. Und natürlich ist das in so gewachsenen Strukturen wie dieser und in föderalen Strukturen wie der ARD besonders schwierig. Aber ich habe ja ein großes Herz für den Föderalismus. Gleichzeitig ist das ja auch der unique selling point. Durch die föderale Struktur sind wir ja auch viel mehr in den Regionen verankert. Und das ist ja auch ein Phänomen. Ne? Die Landesrundfunkanstalten sind häufig beliebter als das große Konstrukt ARD. Weil da gibt es dann doch noch die Verbindung.
Die RBB-Intendantin Ulrike Demmer während einer Diskussionsrunde in der Landesvertretung Hamburg in Berlin während der Diskussionsrunde zur Vorstellung der Studie. Ich sprach am Anfang davon, Dialogfunktion von Public Service Media, Impulse einer Zukunftswerkstatt für die Medienpolitik im Auftrag des gemeinnützigen Thinktanks Agora Digitale Transformation. Eine der Thesen: öffentlich-rechtliche Medien tragen in der digitalen Öffentlichkeit eine neue Verantwortung. Verantwortung. Sie sollten nicht nur Inhalte senden, sondern Räume für Debatten eröffnen, moderieren und verlässlich strukturieren. Mehr dazu gleich vom Hamburger Medienpolitiker Dr. Carsten Broster. Davor ein Interview mit einem der Studienbeteiligten. Er stellt sich selbst vor.
Wolfgang Schulz, ich bin Jurist von Hause aus, habe eine Professur in Hamburg, bin einer der Direktoren des Leibniz-Instituts für Medienforschung und auch des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin.
Sie sind der These nachgegangen, Demokratie braucht digitalen Dialog. Was war denn die Bestandsaufnahme? Haben wir keinen Dialog auf digitaler Basis?
Also die Bestandsaufnahme ist, dass wir aus unserer Sicht paradoxe Situationen haben. Auf der einen Seite wird Dialog durch Plattformen im Prinzip immer einfacher. Gibt keine großen Hürden, aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir sowas wie ein gesellschaftliches Gespräch haben, dass also irgendwie die Themen, die wichtig sind für uns alle gemeinsam, dass die identifiziert werden, dass es darüber eine Debatte gibt, dass irgendwie eine Willensbildung darüber stattfindet. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt und gefragt, was braucht es eigentlich dafür, dass wir, dass das auch in Zukunft gelingt und dass soziale Medien, Plattformen dabei eine konstruktive Rolle spielen können.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen bei der Bestandsaufnahme. Wie messen Sie denn digitalen Dialog, ob der ausreicht oder nicht für die Demokratie?
Also zu messen ist das schwierig. Also was wir feststellen können, ist, dass soziale Medien viel genutzt werden für Themen, die privater Natur sind, die irgendwas mit Gruppen und Gruppennützigkeit zu tun haben, aber doch relativ selten eine Ebene erreichen, bei der es darum geht, die Themen Rentensicherung oder irgendwelche anderen Dinge, die gesellschaftlich relevant sind, zu adressieren. Das sind dann typischerweise traditionelle Medien, die sehen im Netz, wird irgendwas diskutiert, das aufgreifen und dann zu einem gesellschaftlichen Thema machen. Und aus unserer Sicht ist in diesem Zwischenbereich sozusagen zwischen ganz traditioneller Medienberichterstattung und dem, was auf sozialen Medien diskutiert wird, noch Potenzial, um so eine gesellschaftliche Verständigung zu verbessern. Nicht sagen, dass sie nicht gibt, aber um da zumindest die Potenziale zu heben, die diese modernen Kommunikationsmittel uns bieten.
Was würde denn Ihrer Meinung nach passieren, wenn Ihre Forschungsergebnisse jetzt irgendwo im Aktenschrank verschwinden würden? Hätten wir dann eine schlechtere Demokratie?
Also langfristig würde ich sagen, ja. Das ist, wenn das jetzt überhaupt nicht zum Anstoß führt, und ich sehe, dass viele, wir sind nicht die Einzigen, die darüber sprechen, dass viele in diese Richtung unterwegs sind, dann droht der öffentlich-rechtliche Rundfunk an Relevanz zu verlieren in bestimmten Zielgruppen. Wenn man sich anschaut, wie die Finanzierungskrise, die privaten Medien droht, wenn man schaut, dass im Prinzip die Plattformen selber wenig Anreiz haben, jetzt für demokratische Diskussionen zu sorgen, dann wird da ein Vakuum entstehen. Und deshalb hoffen wir, dass da eine Diskussion angestoßen wird durch das, was wir hier vorgelegt haben.
Bevor wir zu Ihren Thesen kommen, vielleicht nochmal eine Unterstellung, die ich gerade höre, dass Privatmedien ausschließlich kommerzielle Interessen haben und dann diese Demokratieleistung nicht erbringen können. Das weisen natürlich die Privaten weg mit ihrer Formulierung, Public Value kommt auch von uns. Warum sind die Ihrer Meinung nach nicht so prädestiniert, hier in Ihrer These zu folgen, wir brauchen mehr digitalen Dialog und das infrastrukturell auch unterstützt vielleicht von Privaten?
Ja, nee, da habe ich mich möglicherweise nicht klar genug ausgedrückt. Ich würde sagen, die Plattformen haben wenig Anreiz, jetzt spezifisch Arten von Dialog zu unterstützen, die demokratiestabilisierend sind. Bei den privaten Medien ist das anders, aber die verlieren an Einnahmemöglichkeiten. Aktuell jetzt ganz stark durch die generative KI, die auch tagesaktuelle Fragen beantwortet, dafür vielleicht sogar Medien nutzt, aber die Medien bisher keine oder nur wenn sie bestimmte Verträge abgeschlossen haben, irgendeine Refinanzierung für dieses Fact-Checking bekommen. Das machen die sozusagen gratis und dementsprechend deren Basis wegfällt. Ich bin durchaus der Auffassung, dass private Medien sehr viel zum demokratischen Dialog beitragen können. Und soweit ich weiß, wird bei denen diese Diskussion auch sehr stark geführt. Also müssen nicht lokale Zeitungen viel stärker die Gespräche vor Ort auch initiieren, moderieren und hier aktiv werden. Also das sollte überhaupt nicht so verstanden werden, als sei nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier der Akteur. Der ist bloß halt der Akteur, den wir als Gesellschaft beauftragen können, etwas zu tun. Bei den privaten Medien muss sich das aus deren Logiken ergeben.
Bevor wir zu Ihren Vorschlägen, was auch Gesetzestext anbelangt, kommen, vielleicht nochmal so die wichtigsten Erkenntnisse pointiert zusammengefasst Ihrer Studie.
Also die erste Erkenntnis ist, dass wir davon ausgehen, dass wir nennen das ein bisschen kompliziert, vielleicht hybride Öffentlichkeiten haben. Das heißt, früher war es tendenziell so, dass fast Bestandteil unseres gesellschaftlichen Gesprächs wird. Das entsteht durch Selektion von Journalistinnen und Journalisten, die das in traditionellen Medien verbreiten und die wir als Bürgerinnen und Bürger sehen. Das ist komplizierter geworden, weil eben auch die algorithmische Sortierung, die auf Plattformen stattfindet, bei TikTok oder anderswo, jetzt einen Einfluss darauf hat, ob irgendeine Idee, irgendein Inhalt jetzt breitere Öffentlichkeit erfährt oder nicht. Das heißt, sind unterschiedliche Logiken gleichzeitig unterwegs, die was mit unserem öffentlichen Gespräch zu tun haben. Das ist der eine Befund. Der zweite Befund ist, dass wir uns so einfach wie noch nie auch über Distanzen hinweg miteinander verständigen können über soziale Medien, heißt nicht, dass das auch irgendwie gesellschaftlich relevante Kommunikation wird. Es fehlt sozusagen ein Mechanismus, der jetzt irgendwie das verdichtet und sagt, ups, hier wird über ein Problem diskutiert, das ist nicht nur für die 5 Beteiligten oder 50 relevant, sondern dazu muss es eine gesellschaftliche Entscheidung, vielleicht eine Gesetzgebung, vielleicht ein anderes politisches Handeln geben. Und bei diesem Defizit sozusagen setzen wir an. Auf der einen Seite ganz toll, dass wir soziale Medien haben, dass Kommunikation viel einfacher ist als früher, aber damit ist eben noch nicht gesichert, dass unser gesellschaftliches Gespräch stattfindet, sondern es kann eher zerfallen, es kann den Medien die Grundlage entziehen. Da setzen wir an mit unseren Vorschlägen, die ausloten, was öffentlich-rechtlich finanzierte und organisierte Medien dazu beitragen können.
Was müsste denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk von sich aus schon mal anschieben? Beziehungsweise wo müsste die Politik neue Strukturen einziehen, eventuell oder alte wiederbeleben?
Also erstmal muss man sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht schon eine ganze Menge, aber es sind Einzelprojekte, sind nicht alle Anstalten nach meinem Eindruck gleich intensiv da unterwegs. Was aus meiner Sicht notwendig ist, ist mehr Experimentierraum, Formate ausprobieren, Dialogformate ausprobieren, auswerten, die Auswertung auch anderen Anstalten zur Verfügung zu stellen. Wenn man scheitert, auch mal irgendwas anderes auszuprobieren. Dazu müssen aus meiner Sicht alle, die das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem stützen, denen auch die nötige Rückendeckung geben und nicht sagen, oh mein Gott, was ist denn da schiefgegangen, sondern das muss experimentell funktionieren aus meiner Sicht. Da können die Anstalten eine ganze Menge machen, ohne dass der Gesetzgeber tätig wird. Bisher, nach meinem Eindruck, ist großflächig eigentlich Dialog entweder etwas, was in traditionellen Formaten, Talkshows, Bürgerbeteiligungssendungen passiert, oder das Thema Dialog, die Anstalt spricht über ihr Programm mit Bürgerinnen und Bürgern. Aber nicht unbedingt, dass das Gespräch von Bürgerinnen und Bürgern selber Gegenstand eines Angebotes ist. Und da, glaube ich, müsste mehr passieren. Der Gesetzgeber hat schon so ein paar Klauseln in seinem Medienstaatsvertrag, der die Grundlage ist für den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die eine Basis bilden. Wir schlagen aber vor, tatsächlich eine Norm einzuführen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgibt, ein Konzept zu entwickeln für diese Art von Dialog, die ich eben beschrieben habe. Und auf der Basis denn zu überlegen, ob man nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch konkreter als jetzt tatsächlich mit so einer Dialogfunktion beauftragt. Dazu ist es aus jetzt, glaube ich, noch zu früh. auch vor dem Hintergrund, dass sie viel schon machen können auf der Grundlage des jetzigen. Aber wenn wir uns noch klarer darüber sind, wie so ein Auftrag aussieht, sollten wir ihr als Gesellschaft dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk diesen Auftrag auch geben. Das heißt, es ist ein zweistufiger Vorschlag, den wir haben. Das erste ist diese Konzeptentwicklungsfrage und das zweite ist, auf der Grundlage zu schauen, ob nicht der gesetzliche Auftrag erweitert werden muss.
Es würde einen neuen Journalismus Begriff quasi kreieren, dass man eben nicht nur der Transportarbeiter von Informationen ist. Ob das geheime Informationen sind oder öffentliche Informationen, spielt ja keine Rolle. Journalismus wird momentan so praktiziert. Wir sammeln News und leiten sie weiter an die Kundschaft. Dann wäre der Journalist oder die Journalistin ja sowas wie Content-Moderatorin, Moderator, kann man das so sehen, oder?
Also jedenfalls auch. Also die Überlegung ist nicht sozusagen klassische journalistische Formate sind tot, wir machen jetzt nur noch Dialog, das ist nicht die Idee, die wir haben, sondern es gibt immer noch die gut recherchierte Reportage, es gibt die normalen Qualitätskriterien dafür, aber auch diese Formate ändern sich und es treten welche dazu, die man tatsächlich als initiieren, moderieren, kuratieren von Dialog verstehen kann aus unserer Perspektive. Und so wie ich das beobachte, wird im Journalismus das auch schon lange diskutiert. Und ich habe vor Jahren schon bei Funk war das, also dem Jugendangebot von den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, Diskussionen gehabt, wo die ganz genau verfolgen, was für Kommentare zu ihren Angeboten gegeben werden und daraus wieder ganz spezifische Angebote kreieren und dann wieder schauen, was daraus passiert, auch gezielt auf Leute zugehen, die Kommentare geschrieben haben und nochmal nachfragen. Das sind so erste Schritte in diese Richtung, noch kein Dialog des Publikums selber. Aber die Journalismus-Publikum-Beziehung, die hat sich schon ganz erheblich verändert und damit auch der Journalismus selber.
Meine Erfahrung ist, es gab es alles schon mal. Es gab den Leser-Reporter ganz früher in den 20er, 30er Jahren. Es gab den Versuch, das Telefon in Hörfunk und in Fernsehen zu integrieren als Rückkanal. Ich kann mich noch an eine Sendung von Monitor erinnern oder mehrere Sendungen sogar. Im ersten die Sendung, im dritten Programm anschließend das Live-Telefonat mit den Autoren und mit dem Publikum. Also da ging es nicht nur darum, war der Schnitt gut oder ist der Beitrag zu kurz gewesen, sondern da ging es dann um die Probleme, die Monitor recherchiert hat. Also da war der Dialog quasi live miterlebbar. Der Trend in den Anstalten aus meiner Beobachtung war, Live-Formate grundsätzlich zu hinterfragen, weil das natürlich ein Risiko beinhaltet, Publikum live auf Sendung zu geben. Die Angst ist größer in den Anstalten, Fehler zu machen und gebasht zu werden, auch durch die Möglichkeit eines Shitstorms natürlich, dass da also viel schneller sich was hochschaukelt, was früher sich versendet hat quasi. Und dass aus diesem Grund mehr der Dialog simuliert wird, dass man nach außen hin sagt, wir reden ja mit unserem Publikum, aber dann meist in versteckten Räumen und gar nicht mehr öffentlich. Es gab mal so ein beim RBB eine Sendung mit der Intendantin Dagmar Reim. Das war richtig, da ging es live zur Sache, ne? Und das ist alles eingeschlafen oder eingeschläfert worden, würde ich sogar behaupten. Wie müsste man denn jetzt entweder alte Kräfte wieder reaktivieren oder mit der Kraft der neuen Intermediären oder anderen Strukturen, die Open Source vielleicht verwenden, also wie, das muss ja organisiert werden. So, wer soll das organisiert werden? Ich glaube, die Redakteure und Journalisten in den Anstalten haben wenig Interesse bei der Arbeitsverdichtung, hier noch zusätzlich Aufgaben zu bekommen.
Ja, also ich meine, das Ganze ist eine Ressourcenfrage, das ist klar. Man kann nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, dass er neue Aufgaben übernimmt, die alten auch noch macht und das alles mit demselben Ressourcen. Das ist uns schon klar. Die Überlegung, dass es da viel schon gibt, worauf man aufbauen kann, das würde ich auch teilen. Wobei das, was uns vorschwebt als Idee, also wir haben jetzt ja keine ideale Welt kreiert, die jetzt irgendwie nachgebaut werden muss, sondern wir bilden einfach eine Projektionsfläche für eine Diskussion, die auch in eine andere Richtung laufen kann aus unserer Sicht. Die Idee, die wir hatten, war eher die, nicht unbedingt jetzt ein Live-Programm zu kreieren, mit mehr Zuschauerfeedback, sondern zu sagen, wir haben soziale Medien, in denen überall gesellschaftlich relevante Themen auch diskutiert werden. Das stärker zu beobachten, zu schauen, hier gibt's eine Verdichtung. Hier wird auf unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Plattformen ähnliches Thema angehen. Ist das nicht irgendetwas? Das dann vielleicht auf eine eigene Plattform zu holen, dort zu diskutieren als gesellschaftliches Problem, vielleicht auch Programm draus zu machen, ganz traditionelles journalistisches Programm, denn zurückzugehen in diese anderen Foren, die man mit beobachtet hat und zu sagen, wir haben da was diskutiert, das wollen wir hier mal mit einbringen und so einen mehrschichtige Diskurslandschaft entstehen zu lassen. Das wäre sozusagen die Idealvorstellung, die wir haben. Das ist nicht das Gleiche, würde ich sagen, wie jetzt irgendwie ein journalistisches Format zu haben, in dem Publikum mit einbezogen wird. Das ist auch nicht das Gleiche, wie die Intendantin, der Intendant spricht mit dem Publikum, das Ganze wird gefilmt. Auch da würde ich sagen, sollte man Mut haben. Ich glaube, es kommt, aber das ist jetzt meine Vermutung, keine wissenschaftliche Forschung, es kommt gut an, wenn man ganz offen auch die Kritik sendet, die da geäußert wird. Das wird eher Rückhalt bieten, als dass es dazu führt, dass, der öffentlich-rechtliche Rundfunk da Schaden leidet. Also da kann ein bisschen Mut auch mehr bewirken, würde ich sagen. Aber wir meinen schon tendenziell etwas anderes, was vielleicht anknüpfen kann an diese alten Überlegungen, aber doch irgendwie eine neue Form darstellt, die was mit der Online-Kommunikation und ihren Foren zu tun hat.
Es wäre jetzt nur konsequent, wenn Sie das auch mit Ihrer Studie diskutieren würden im Dialog mit dem Publikum. Wo kann man das denn machen bei Ihnen?
Tja, also wir sind immer, also erstmal haben wir hier eine Veranstaltung gemacht, auf der wir das jetzt erstmal mit den beiden Hauptakteuren, nämlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Medienpolitik, die das Ganze gestaltet, aber auch mit Gästen diskutiert haben. Für uns ist das auch ein Startpunkt. Jeder, der möchte, kann diese Studie bei uns kommentieren. Wir sind jetzt am Überlegen.
Sagen Sie noch kurz die Adresse, wo findet man die?
Also auf der einen Seite kann man die Agora Digitale Transformation anschreiben, da wo Sie diese Studie finden und runterladen können. Da können Sie auch zurückmelden. Sie können bei uns beim Bredow-Institut uns anschreiben. Und wir überlegen ständig, wie wir in diesem Feld weitermachen. Uns interessiert Dialogformate war jetzt ein Thema. Uns interessieren auch andere Felder, in denen man mal Zukunftsbilder gestalten kann und dann sich überlegt, was braucht eigentlich eine Gesellschaft in 10 Jahren an kommunikativen Angeboten, um nicht immer nur so schrittweise und defensiv die Kommunikationsordnung weiterzuentwickeln, sondern tatsächlich eine positive Vorstellung davon zu haben, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und kommunizieren in 5 oder 10 Jahren. Aus unserer Sicht fehlt das vollständig. Und jeder, der sich daran beteiligen möchte, kann gerne mit uns in Kontakt treten.
Sagen Sie noch vielleicht eine E-Mail-Adresse? Wie erreicht man Sie?
Also am einfachsten ist es über info@leibniz-hbi.de. Das ist unsere generelle Adresse, an die man sich wenden kann und das wird dann sicherlich an die weitergeleitet. Wir haben für dieses Projekt keine eigenen Rückkopplungen eingerichtet, aber da bekommt man was zurück.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wer sind Sie und was machen Sie genau?
Ich bin Carsten Broster, ich bin Senator für Kultur und Medien in der Freien und Hansestadt Hamburg.
Wir haben uns hier versammelt unter dem Motto, Demokratie braucht digitalen Dialog. Warum eigentlich?
Nein, weil Demokratie darauf angewiesen ist, dass Bürgerinnen und Bürger miteinander sprechen, um die Situation, in der sie sich bewegen, zu begreifen und um auch gemeinsam zu Vereinbarungen zu gelangen, wie man denn mit einer Situation umgehen soll. Und da richtet sich die Frage, was eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu beitragen kann, dass so ein gesellschaftlicher Dialog gelingt, der ja momentan oft genug nicht gelingt, wie wir öffentlich sehen. Und sagen schon ganz deutlich, und wir haben heute eine Studie vorgestellt bekommen, die ein paar Vorschläge zu dem Thema gemacht hat.
Der Umkehrschluss wäre, wenn es keinen digitalen Dialog gäbe, gäbe es auch keine Demokratie?
Nein, wenn es keinen öffentlichen Dialog gäbe, dass der digitale Dialog notwendig ist, hat eher was damit zu tun, dass wir unter technischen Rahmenbedingungen der Digitalisierung momentan gesellschaftliche Kommunikation ermöglichen müssen. Aber Die Feststellung von Thomas Jefferson ist 250 Jahre fast alt, dass wenn er vor die Frage gestellt, ob er auf eine Regierung oder auf die Zeitungen verzichten würde, er eher auf die Regierung verzichten würde, weil es die Zeitung als Informations- und Kommunikationsform einer Gesellschaft braucht. Und das gilt. Eine Demokratie ohne freies öffentliches Gespräch ist nicht denkbar. Und insofern ist die Frage, wie gelingt dieses öffentliche Gespräch, ein zentrales auch für die Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Demokratie.
Also halten wir fest, Dialog, ob analog oder digital geführt ist, ist Demokratie konstituieren quasi. Aber nun steht ja in dieser These drin, wir hätten zu wenig digitalen Dialog. Man müsse ihn jetzt noch zusätzlich organisieren. Ich sehe das eigentlich nicht. Es gibt genügend Möglichkeiten des Austausches.
Also die Studie, es ist ja nicht meine These, sondern die Studie sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte stärker sich es zum Auftrag machen und sozusagen fordert auch die Länder dazu auf, einen entsprechenden Auftrag zu formulieren, digitalen Dialog zu organisieren, zusätzlich zu den Informations- und Unterhaltungsangeboten. Es gibt digitalen Dialog, es gibt allerdings tatsächlich häufig Kommunikation in digitalen Räumen, die nicht organisiert oder moderiert durch Journalistinnen und Journalisten passieren, sondern algorithmisch gesteuert auf den großen Plattformen. Und was wir da häufig sehen, Jeff Jarvis hat das mal so schön geschrieben, der Autor des Buches What Would Google Do? Da sagte er, eigentlich hat jeder mit der Erfindung von Social Media einen Megafon in die Hand gedrückt bekommen. Seitdem stehen alle in einer Reihe nebeneinander, schreien in dieses Megafon und derjenige, der am lautesten reingeschrien hat, glaubt, er hat das öffentliche Gespräch gewonnen. Während Gespräche auch was mit Zuhören, sich mit aufeinander beziehen, auch gegenseitig wechselseitig aneinander und voneinander lernen zu tun hat. Und ich glaube schon, dass da eine journalistische Aufgabe drin steckt, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich dieses Gespräch einer Gesellschaft über sich selbst so moderieren, dass auch eine Bezugnahme, ein Voneinanderlernen und ein sich gemeinsam Verständigen stattfinden kann, weil das findet momentan nicht statt. Wir haben ohne Ende Kommunikation im öffentlichen Raum, die ist auch beobachtbar, aber das Ergebnis ist eigentlich eine wachsende Desorientierung und eine wachsende Verwirrtheit und das Gefühl, in diesem Chaos unterzugehen. Und da journalistisch Gegenstrategien zu entwickeln, hielt ich für sehr sinnvoll, auch für unsere Demokratie entscheidend.
Wir sind eigentlich 100 Jahre zurück, Albert Einstein. Die Techniker sind es, die erst wahre Demokratie möglich machen. Wir sind bei Bertolt Brecht mit seiner Kommunikationsaufforderung an das Radio damals, mit der Radiotheorie. Aber ich habe aus Erfahrung von innen immer das Gefühl, Journalisten verstehen sich mehr als tatsächlich Verteiler der eigenen Recherche, des eigenen Wissens und stellen weniger Kommunikation her. Man müsste sie dazu quasi irgendwie dann doch zwingen. Sie sind Medienpolitiker. Schaffen Sie doch die Strukturen, dass Dialog quasi nicht nur Simulation von Dialog ist, sondern echter Dialog.
Nein, wenn wir anfangen zu überlegen, ob Politiker Journalisten dazu zwingen können, etwas zu tun, sind wir in der Demokratie schon sozusagen ein paar Schritte in die falsche Richtung gelaufen, ehrlicherweise.
Strukturell. Sie setzen die Rahmenbedingungen.
Genau. Das war ja die Diskussion heute. Der Vorschlag der Studie ist ja, einen Paragraphen in den Medienstaatsvertrag aufzunehmen, der letztlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auffordert, solche Dinge zu ermöglichen. Ich würde sagen, wir haben es im Staatsvertrag schon drin. Wir haben eine Innovationsklausel drin. Wir fordern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu auf, tatsächlich auch Formate zu entwickeln und auch Technologien zu entwickeln, die fürs Mediensystem insgesamt innovationskräftig sind. Wir fordern dazu auf, Dialoge zu organisieren über das eigene Programm, aber auch mit Blick auf Gesellschaft. Und am Ende des Tages wird Journalismus künftig in einer Gesellschaft, die sagen, so sehr teilweise ihre eigenen inneren Bezüge verliert, auch immer wieder dafür sorgen müssen, dass überhaupt der öffentliche Diskurs stattfindet, über den man dann auch berichten kann, weil schon da fängt's ja an, dass ich teilweise ja selber die Bezüge herstellen muss in der Öffentlichkeit. Und insofern können wir, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, als Politik aushalten, dass die Medien die Freiheit haben, das zu tun und nicht an jeder Stelle, wie ein paar meiner Kolleginnen oder Kollegen versuchen, das zu verhindern, weil sie sagen, das wird zu teuer, wir müssen weniger ausgeben, sondern zu sehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk am Ende wirklich sowas wie ein Demokratierückgrat ist, weil er etwas ermöglicht, ohne dass Demokratie nicht denkbar ist. Nicht allein, private Medien machen das auch, wenn sie Journalismus ermöglichen, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist halt die Institution, die wir als Gesellschaft gemeinsam errichten und ihr dann die Freiheit geben, das auf eigene Art so zu regeln, dass Öffentlichkeit und Dialog möglich sind. Und die politische Aufgabe ist dafür, den Rahmen zu setzen, aber nicht die konkreten inhaltlichen Vorgaben. Die müssen dann aus den Redaktionen kommen.
So meinte ich das auch gar nicht. Aber das Geld, was dafür ja bereitgestellt werden muss, wird ja quasi durch Selbstausbeutung teilweise momentan gezogen. Also wenn man Journalisten bittet doch, das eigene Thema nochmal mit dem Publikum zu diskutieren. Das ist Arbeitsverdichtung, die unter den gegebenen Bedingungen manchmal eine Zumutung ist. Also es ist eher lästig, sich mit dem Publikum auszutauschen, weil man ja erstmal daran gemessen wird, ob das Produkt, was man liefert, die journalistische Leistung, erfolgreich ist. Im Sinne von nachgefragt, zieht sie Aufmerksamkeit, verändert sie vielleicht sogar politische Konstellationen durch investigative Recherche. Und da jetzt noch on top diesen Dialog zu organisieren, braucht natürlich die politische Unterstützung. Warum ist das nicht möglich mit den vorhandenen Strukturen? Das ZDF hat dieses System Public Spaces Incubator mitentwickelt. Es gibt tatsächlich Dialogräume auch in den Anstalten selber, durch die eigenen Internetseiten, durch die eigenen Sendeseele, um auch das analog zu produzieren. Was müsste denn jetzt, das wäre jetzt die konkrete Frage an die Medienpolitik, geschehen, damit das auf eine neue Stufe gestellt wird?
Also ich glaube, ehrlicherweise, wie Sie es beschrieben haben, die Voraussetzungen sind alle da. Und es hat ein Stück weit, und das heißt in der Studie ja auch, es ist gar nicht so sehr die rechtliche Fragestellung. Das ist das, was wir als Politik an der Stelle ordnend organisieren können, sondern die Frage ist die nach den Ressourcen und nach dem Willen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, sind die Ressourcen da? Da glaube ich schon, dass Medienpolitik dabei helfen könnte, wenn Anstalten, um eben nicht eine Arbeitsverdichtung, wie von Ihnen beschrieben, quasi strukturell dauerhaft zu ermöglichen, sondern man sagt, wir haben ein Format gefunden, das wollen wir implementieren, das muss jetzt dauerhaft Bestandteil sein. Das kann dann auch dazu führen, dass bei der nächsten Anmeldung dafür Mittel gebraucht werden, die man dann über den Beitrag auch bereitstellen muss. Man kann sich innerhalb der Anstalt noch gucken, gibt es anderes, was wir vielleicht nicht mehr machen müssen, weil die Zeit darüber hinweggegangen ist. Das wäre schon der erste Schritt. Aber zu sagen, wir wollen, und nicht nur gezwungen durchs Bundesverfassungsgericht, sondern weil wir überzeugt sind davon, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch den Raum geben, sich zu entwickeln, um immer auf der Höhe der medientechnologischen Möglichkeiten und der demokratischen Notwendigkeiten zu sein. Das ist eine politische Aufgabe und die leistet aus meiner Sicht Medienpolitik nicht an jeder Stelle in der Deutlichkeit, in der es notwendig ist. Ich sehe und sagen Freundinnen wie Heike Raab als Vorsitzende der Medienkommission, die stark unterwegs sind, genau das immer wieder deutlich zu machen, dass wir einen starken, auch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber starke Medien insgesamt brauchen. Aber an vielen Stellen habe ich auch das Gefühl, Leute rennen nur durch die Gegend und überlegen, wie kann ich mit einem Vorschlag, wie wir weniger Beiträge zahlen und warum das alles nicht notwendig sei, irgendwie reüssieren. Und aus meiner Sicht versündigt man sich mit solchen Positionen tatsächlich an Infrastrukturen, die wir für eine Demokratie, die gelingt, brauchen.
Wie ist denn das Kräfteverhältnis zurzeit in der Rundfunkkommission der Länder? Also 16 Bundesländer ziehen an einem Strang oder doch nicht?
Sie müssen sich immer wieder in die Lage versetzen, an einem Strang zu ziehen. Zum Schluss tun sie es. Und ich finde, wir haben gute Entwicklungen in den letzten Jahren genommen. Der Reformstaatsvertrag ist ein enormer Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch die Frage mit dem Beitrag dann nochmal hinbekommen. Das sagen jetzt einige, sie machen erst weiter, wenn Karlsruhe entschieden hat. Das muss man dann jetzt abwarten. Wir diskutieren gerade intensiv über eine Novelle des Medienstaatsvertrages, was die ganzen Vorstellungen zu digitalen Intermediären und dergleichen angeht. Auch sehr konstruktiv und sehr an der Sache orientiert. Also da bewegt sich schon eine Menge. Aber es ist mühsam, weil wir natürlich auch immer wieder in Bereiche hineingehen, die man noch gar nicht vollständig überblicken kann, wo auch die Wissenschaft uns sagt, wissen wir noch nicht, erforschen wir selber noch, wir gleichzeitig aber sehen, zeitlich haben wir gar nicht den Raum abzuwarten, bis die Forschungsergebnisse vorliegen, sondern müssen unter Umständen auch in Unsicherheitsräume hinein Entscheidungen treffen, ohne aber wiederum Freiheiten zu beschränken. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft insgesamt diese Themen viel, viel stärker auf eine allgemeinpolitische öffentliche Agenda heben. Weil eigentlich reden wir über die Möglichkeit von Demokratie in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir über Medienpolitik reden. Und man macht daraus immer so ein juristisches Spezialitätenthema, wo sich dann so 10 Nerds drum kümmern. Es ist eine Operation am offenen Herzen unserer Demokratie, die wir momentan erleben, sowohl in den Redaktionen, in den Medienunternehmen als auch in der Politik. Und da ist es schon gut, wenn wir gemeinsam miteinander wissen und klären, was wir tun.
Ich habe Sie auch schon bei Veranstaltungen gesehen, wo es um die Diskussion Partizipation ging. Das ist ja quasi die nächste Stufe. Also nach dem Dialog kommt ja Teilhabe. Stichwort Publikumsrat. Das wird ja schon lange ventiliert. Warum ist das immer noch nicht quasi erkannt worden, jetzt mehrheitlich in der Rundfunkkommission zum Beispiel, dass es Leute gibt, die sich gerne beteiligen wollen, auch analog in einem Publikumsrat? Und Sie haben gerade beschlossen, es gibt einen Medienrat, wo man sagt, das sind wieder Experten und nicht das Publikum, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlt.
Nee, was wir gemacht haben, ist ja im Rundfunkstaatsvertrag oder in den Vorgaben, dass wir sehr deutlich gesagt haben, dass die einzelnen Sender und die Anstalten für ihre Programmbegleitung und Bearbeitung selber solche Partizipationsformate schaffen müssen. Ob jetzt ein Publikumsrat neben dem Rundfunkrat tatsächlich die Hoffnung erfüllt, die manche in den Sätzen, kann ich selber gar nicht überblicken. Aber dass man richtigerweise überlegt, wie stelle ich mein eigenes Angebot auch immer wieder in das Feedback meines Publikums und glaube nicht, wie in früheren Jahrzehnten, wo man nur veröffentlicht hat und dann hat halt das Publikum damit das gemacht, was man tun musste, vermeintlich. Sagen, wie stellt man da sicher, dass man schlauer wird, weil man Feedback bekommt? Das ist eine Kernaufgabe und die wird auch notwendig sein, wenn man die Akzeptanz von öffentlich-rechtlichen Angeboten erhält. Und da nach neuen Formaten zu suchen, halte ich für wichtig und wesentlich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Roast Off Podcast.
Am Ende dieser Medienhölle-Ausgabe haben wir uns ein bisschen Inspiration verdient von einem sehr erfolgreichen Podcast, nämlich Haken dran, mit dem Untertitel Das Social Media Update der CT. Ich war am 12. Februar in Berlin bei einer Aufzeichnung vor Publikum, nämlich im verlängerten Wohnzimmer in der Frankfurter Allee 91 dabei.
Ganz, ganz toll, aber die Berliner Business Community, die ist auch ganz toll.
Ja, aber die ist heute nicht hier.
Die Medienhölle zu Gast beim Haken dran. Ihr seid ungefähr 530 Episoden weiter voraus als ich. aber vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz selbst vor, so eine Art akustische Visitenkarte. Wer seid ihr?
Mein Name ist Kevin Karlmeier. Ich bin so ein Internet-Typ und mache jetzt seit 3,5 Jahren den Haken dran Podcast, in dem wir über alle digitalen Entwicklungen sprechen. Und wir haben angefangen als Podcast, der darauf schaut, wie Elon Musk Twitter kaputt macht und sind jetzt eigentlich dabei, darüber zu sprechen, wie soziale Medien die Welt kaputt machen, obwohl wir es eigentlich lieben. Es ist ein Dilemma.
Dennis Horn, wer bist du?
Mein Name ist Dennis Horn, ich bin Mitgründer des Haken dran Podcasts. Gavin und ich haben den vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Es war für mich eine persönliche Trauerarbeit, um mit dem Verlust von Twitter umzugehen. Und wir versuchen diese Dystopien, mit denen wir es zurzeit zu tun haben, mit viel Humor zu bearbeiten.
So, jetzt kommt natürlich die Knallerfrage, warum seid ihr live on Tour? Weil Podcast ist ja 2004 zumindest mit dem Namen erfunden worden, wenn es nicht sogar schon älter ist, weil das heißt ja nur abonnierbares On-Demand-Audio, ne? Das ist sozusagen, man kann sich irgendwo zurückziehen, man produziert ein Audio und wirft es der Masse vor wie Zeitungen quasi und das kann man dann abonnieren und zeitversetzt hören und braucht ja gar kein Publikum. Wer kam denn auf die Idee dieser Studiotour jetzt? Oder nicht Studiotour, sondern wie heißt das?
Live-Tour.
Live-Tour.
Ich würde sagen, das war meine Idee, fürchte ich. Ja, das war meine Idee. Das Ding ist, dieser Podcast bricht mit so ein paar Regeln, die eigentlich in der Podcast-Welt sehr typisch sind. Also wir haben eine extrem hohe Veröffentlichungsdichte. Wir haben angefangen täglich und sind dann aus Zeitersparnisgründen, was eine Lüge war, auf dreimal die Woche runtergegangen. Was bedeutet, dass statt täglich 10 Minuten wir jetzt dreimal die Woche eine Stunde machen. Also netto viel mehr Podcast. Das Spannende ist aber, dass viele Leute vermutlich auch durch diese parasozialen Beziehungen, aber auch die Tatsache, dass es so viele Themen gibt, über die wir sprechen, eine sehr enge Bindung zu uns aufgebaut haben. Wir haben eine sehr krasse Community, die zum Beispiel sich in einem eigenen Discord-Server miteinander verabredet und so. Das führt dazu, dass wir einfach ein sehr enger Kreis sind von Leuten, die diesen Podcast mitgestalten. Es sind nicht nur die, die man hört, sondern eben auch die, die hören, die das Format mitmachen. Und die alle mal zu treffen und zu besuchen, das war schon ein bisschen unser Anliegen.
Ja, das hat was mit Bindung zu tun, ne? Also die besten Formate und Medien, die beim Publikum gut ankommen, schaffen es, die Menschen sehr eng zu binden an sich und im Grunde ja fast schon zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Und darum geht es am Ende. Also wir haben tatsächlich eine wahnsinnig lebhafte Community, die uns dabei hilft, die Themen zusammenzutragen, sie auch einzuschätzen, zu bewerten. Wir merken übrigens auch, also wenn wir diesen Podcast machen, wir machen laufend Fehler. Also da kommt mal eine Fehleinschätzung, da haben wir mal irgendwelche Fakten nicht parat. Man kann diese gesamte Bandbreite, weil Social Media ein wahnsinnig breites Gebiet ist, nicht die ganze Zeit am Kasten haben. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass dieser Umgang mit Fehlerkultur, wir greifen das dann in der jeweils nächsten Episode auf, uns nie irgendwie auf die Füße gefallen ist. Und nie Leute böse waren, wenn da was falsch ist. Und ich finde das auch unter all diesen Gesichtspunkten eigentlich eine Variante, wie Medien sein sollten. Und das ist, was für uns das Publikum eben auch so wertvoll macht, das dann aber eben auch zu treffen und jeden Einzelnen mit Handschlag nochmal zu begrüßen.
Das nehme ich immer gleich als Tipp Nummer eins für mich jetzt, wie ich vielleicht die Medienhölle groß machen kann. Also die Community achten, schätzen, die Schwarmintelligenz einbeziehen. Tipp Nummer zwei, warum seid ihr so erfolgreich, wie ihr seid?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus dieser massiven Konsistenz. Die Leute haben gar keine Chance, nicht zuzuhören, weil sie, also so wie wir ja auch. Also wir machen das dreimal die Woche, weil wenn wir seltener veröffentlichen würden, würden wir ja auch erschlagen werden von diesen Themen. Und wir haben gerade, als wir angefangen haben, aber auch heute noch, von vielen Kollegen aus dem Journalismus die Rückmeldung bekommen, es ist so geil, ihr erspart uns die Recherche, weil ihr wertet das auf, bereitet das auf, was ihr so im Netz findet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Teil dieses Geheimnisses, dass wir einfach so dreimal die Woche die Leute bei ihren Gassi-Runden begleiten.
Tipp Nummer drei.
Du fragst mich generell nach einem Tipp, ohne eine Frage zu stellen?
Nein, warum ihr so erfolgreich seid und vielleicht so ein Tipp, der für mich angewendet dann auch mich mit meiner Community zu einer beachteten Medienmarke führt quasi. Ich bin so ein bisschen jetzt auf der Suche als Newcomer auf dem nur Haifischbecken-Podcast-Markt so ein paar Basics einzufangen, die man unbedingt beachten sollte.
Ich hätte drei
Dinge. Also zwei.
Nein, wir fallen wirklich
ich
drei.
Ich hätte auch noch einen gleich.
Routine, Humor und Nähe. Also ich glaube, die Routine, die das Publikum über unseren Podcast aufbauen konnte, hat eine ganz große Rolle gespielt. Humor spielt eine Rolle. Wir senden Themen, die eigentlich wirklich schlechte Laune machen. Und ich höre von Menschen, die unseren Podcast hören, die gesagt haben, ich schaffe es nicht mehr, die normale Nachrichtenberichterstattung einzuschalten. Es gibt ja Episoden, da werden wir zu einem Politik-Podcast. So. Und die sagen, ich komme darauf nicht klar, was in der Welt passiert. Und unsere Form, darüber zu sprechen, hat ihnen geholfen. Und die Nähe, die wir zum Publikum aufgebaut haben und wie das sozusagen als gemeinsames Produkt erscheint. Ich glaube, diese drei Dinge spielen eine Rolle.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Vielleicht ist das auch das Menschliche.
Ja, wahrscheinlich. Du kannst schlecht nicht schreiben, ohne echt zu buchstabieren. Nein, was hatten wir gerade?
Es ging allgemein um Tipps, wie Jörg genauso erfolgreich werden kann.
Weißt du, was ich glaube, was Teil des Geheimnisses von Hagen dann auch ist, ist, dass wir sehr früh, also man darf keine Angst vor einer Haltung haben, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir sehr früh auch auf Dinge gesetzt haben. Also als wir mit dem Podcast angefangen haben, war einer unserer Beobachtungen, Elon Musk wird von den Medien sehr häufig als dieser verrückte, reiche Mann porträtiert, der mal ins Weltall fliegen möchte. Und wir haben immer gesagt, der ist viel gefährlicher als das. Der äußert sich sehr, sehr radikal, sehr menschenfeindlich und wir müssen das covern, weil wir das Gefühl haben, das wird nicht umfangreich gecovert. Und mit dieser Wette hatten wir ein bisschen Glück, weil innerhalb der zwei Jahre danach hat eigentlich die Wahrheit uns gelehrt, dass wir recht hatten mit unserer Beobachtung. Und diese Wetten einzugehen, die sind, glaube ich, ein ganz guter Tipp, um irgendwie erfolgreich zu werden als Podcast.
Und ich glaube, es geht nicht nur um Elon Musk am Ende. Ich glaube, diesen Themenkanon, den wir haben, also die kritische Berichterstattung über Social Media, über diese Schnittmenge, die Social Media mit Politik hat, die gibt es in der deutschen Medienlandschaft in der Form nicht. Also das finden wir selten so, dass wir denken, okay, da ist jetzt der Journalismus in der Tiefe an der Stelle auch mal vorhanden. Und ich glaube, dass wir schon eine Art Leerstelle, das ist eine Nische, so, aber dass wir eine Leerstelle füllen.
Und ehrlicherweise, viele Bereiche von denen, über die wir sprechen, also Internetkultur, und also ich kämpfe ja seit Jahren dafür, dass Internetkultur endlich wahrgenommen wird als Teil der Gesellschaft. Trotzdem ist immer noch so, das Oxford-Wort des Jahres in Großbritannien war Ragebait. In Deutschland wäre dieses Wort maximal Jugendwort geworden und hier war es nicht mal in der Top Ten. Also wir sind immer noch dabei, das Internet so als so ein kleines, süßes Ding, was die ganzen Gamer irgendwie für sich benutzen, zu wahrzunehmen. Und da kämpfen wir gegen an als Podcast und das wird dann auch gutiert von den Leuten.
Heute im Publikum war noch ein Podcaster, der eigentlich Radiofan ist, Rainer Sucko vom Funkerberg. Und meine Kamera kriegt dich gerade nicht, weil ich das Face-Tracking eingeschaltet habe, aber jetzt sieht man dich.
Hast du eine Frage an die beiden?
Also die erste Frage wurde schon weggenommen jetzt. Also ich glaube, inhaltlich, also wenn man einen neuen Podcast macht, dann denkt man ja vorher so in Zielgruppen und was könnte man so treffen und so. Und das ist bei euch ja überhaupt nicht.
Aber darf ich da was
Habt ihr sogar vorher gemacht? Das wäre eine Frage. Habt ihr euch vorher irgendeine Zielgruppe überlegt oder ist es so gekommen?
Also das Spannende ist ja, dass ich als Formatentwickler, der auch viel durch öffentlich-rechtliche Häuser tourt, durchaus diese ganzen Prozesse sehr gut kenne und auch sehr gut anderen Leuten erkläre. Und bei Hackmann haben wir uns an keine dieser Regeln gehalten. Also unsere einzigen Regeln waren ja, wir müssen darauf Lust haben und wir machen das jetzt täglich. Das waren die einzigen Regeln, die wir hatten. Und das hat sich am Ende total als Pfund erwiesen, weil wir dadurch nie den Bock darauf verloren haben.
Ja, also ich glaube, man könnte da jetzt auch nachträglich was drum stricken, was dann auch funktionieren würde. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, dass an der Stelle so ein Effekt ins Spiel kam wie beim Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Da ging es darum, das schnell zu machen. Also wir haben einen Moment gesehen und hatten so die dunkle Vorahnung, das wird jetzt sehr wichtig. So. Und ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun. Dann sind wir noch so halb in so eine auslaufende Pandemie reingeschlichen, in der Leute auch noch anders Routinen bilden konnten. Also war auch Zufall irgendwie mitentscheidend, so. Aber ich glaube, der Moment spielte auch eine große Rolle.
Und also ganz viel von den Themen, die ihr besprecht, betrifft ja quasi, ich sag mal, Generation Z stimmt jetzt nicht, aber ne, also die Generation, die junge Generation. So, ich habe das getestet und habe euren Podcast mal jungen Menschen vorgespielt und gesagt, sie sollen mir mal erklären, worüber ihr redet, und sie haben nichts verstanden.
Das ist schlecht.
So, ja, genau. Die Frage ist, wie kriegt man eigentlich die Themen, die für diese Generation ja wichtig sind, weil es ihre Zukunft ist. Ich bin ein alter Sackmäßiger, ne? So, wie kriegen wir diese Themen transportiert?
Ich glaube, das ist also du hast ja jetzt mehr so eine anekdotische Evidenz da. Wir haben super viele sehr junge Hörerinnen und Hörer, also teilweise auch Leute, die halt 12 Jahre alt sind, die dann auch zu den Live-Shows kommen und für die das halt total relevant ist. Gleichzeitig, ich toure ganz viel durch Schulen und mache so Medienkompetenztrainings in 9. Klassen. Das heißt, die Leute sind 15, 16 und beschäftigen sich gerade mit allen anderen Dingen außer mit so Meta-Gedanken wie, warum benutze ich TikTok? Und jedes Mal, wenn ich da hingehe und denen das erkläre, dann gibt's natürlich viele Leute, denen ist das egal, aber es sind auch immer ein paar dabei, die sind davon total bewegt und die beschäftigen sich dann damit. Und so ist das, glaube ich, gesamtgesellschaftlich auch. Also ich glaube, die Jugend hat schon, kannst du nicht so klassifizieren als die eine Gruppe, die sich dafür nicht interessiert.
Klassikerfrage oder Abschiedsfrage, Tourdaten. Wo erlebt man euch demnächst live?
Also sobald wieder was kommt, steht's auf hakendran.org. Wir waren jetzt in 4 Städten mit München, Köln, Leipzig und Berlin. Da sind Menschen zum Teil so 3 Stunden lang angereist. So, und ich glaube, die Lücken, die wir da gelassen haben, werden wir im Laufe des Jahres auch noch füllen.
Dann machen wir jetzt, also mir fällt nichts Originelleres ein, jetzt einen Haken ran.
Wow.
Ja. Gut.
Den machen selbst wir manchmal.
Ja, leider. Deswegen.
Tut mir wirklich leid. Mir fiel nichts auch nicht. Vielen Dank für das Gespräch und toi, toi, toi weiterhin. Und ich werde immer gucken, wo ihr seid, wo ich dann vielleicht in 5 Jahren sein werde. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Haken dran. Das Social Media Update der CT.
Vergessen Sie nicht. Vergessen Sie nicht.
Vergessen Sie mich.
Vergessen Sie nie, vergessen Sie nie, vergessen Sie nie, Ihre Antennen zu
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.